FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. FAQ im Gespräch.
Herzlich willkommen beim FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Klima, Kohle, Katastrophe. Ein verhängnisvoller Dreiklang und Titel des Gesprächs, das Christian Stöcker und Gerhard Mayer im Rahmen des FAQ Bregenzer Wald 2024 im Werkraumhaus Andelsbuch führten. Gerhard Mayer ist Journalist und Moderator und war in vielfältiger Weise für den ORF tätig. Mittlerweile gilt sein Hauptinteresse dem Klima. Christian Stöcker ist Leiter des Masterstudienganges Digitale Kommunikation der HAW Hamburg. Er studierte Psychologie und Kulturkritik, schreibt für renommierte Medien wie den Spiegel Online, ZDF, Die Zeit und berät verschiedene Institutionen. In seinem neuen Buch »Männer, die die Welt verbrennen« widmet er sich dem Thema Petromaskulinität, der fatalen Liebe weißer Männer zu fossilen Brennstoffen. Das Netz der Männer, die die Welt verbrennen und daraus unfassbaren Profit schlagen, ist mächtig, mächtiger am mächtigsten. Und das sind auch ihre Desinformationskampagnen, die nicht selten auch noch andere, reaktionäre politische Ziele verfolgen. Christian Stöcker und Gerhard Mayer entschlüsseln im Gespräch, was wir im Kampf gegen die globale Erwärmung nicht erfahren sollen, aber wissen müssen, und liefern fundierte Argumente und Lösungen. Falls auch Sie Lust bekommen haben, den großen Fragen unserer Zeit gemeinsam mit vielen anderen nachzugehen, dann freuen wir uns, Sie auch einmal bei unserem FAQ Bregenzer Wald begrüßen zu dürfen. Mehr Informationen dazu auf faq-bregenzerwald.com. Nun aber wünsche ich Ihnen interessante und informative Unterhaltung mit Klima, Kohle, Katastrophe.
Schönen Nachmittag, herzlich willkommen von unserer Seite. Mein Name ist Gerhard Mayer und Christian Stöcker ist in der Werkstatt Haus. Herzlich willkommen. Große Freude, Christian kommt frisch gebräunt aus Italien in einem der heißesten Sommer seit Messbeginn. Und er hat leider auch den Starkregen in Österreich mitgebracht, muss man sagen, mit einem bei 28, 29 Grad heißen, warmen Mittelmeer Adriatief. Wir hatten 2022, habe ich gelesen, in Bregenz innerhalb von 24 Stunden 200 Liter pro Quadratmeter. Diesmal bleibt das Bundesland, bleibt der Bregenzler Wald Gottlob verschont. Aber östlich von Salzburg soll es leider innerhalb von Tagen so viel regnen wie sonst innerhalb von mehreren Monaten. Al Gore, der ehemalige US-Vizepräsident und Klimaaktivist, hat solche Ereignisse einmal Oh-Shit-Moments genannt. Für diese Momente muss man jetzt eigentlich nicht mehr weit reisen, oder Christian? Also die haben wir immer wieder mal oder immer öfter vor unserer Haustür.
Ja, also tatsächlich ist es mittlerweile, glaube ich, so, dass die Extremwetterkatastrophen so häufig sind, dass die Leute die letzte, wenn sie nicht selbst betroffen waren, immer schon vergessen haben, wenn die nächste passiert. Also ich glaube, dass viele Leute in Deutschland sich zum Beispiel nicht mehr so richtig daran erinnern, dass wir im Frühjahr dieses Jahr schon eine Hochwasserkatastrophe mit mehreren Milliarden Euro Schaden hatten in Süddeutschland und Todesopfern. Das ist irgendwie, ich verkneife mir jetzt, mir fällt jetzt so eine Formulierung ein, die man gebraucht für was man schnell wieder vergisst, die verwende ich jetzt aber nicht, weil das vielleicht sich doch etwas zynisch anhören würde. Aber auf jeden Fall, die Einschläge werden immer häufiger. Ich glaube, die Leute schaffen es auch gar nicht mehr, sie von der Klimakrise zu entkoppeln, die meisten jedenfalls nicht. Das einzig Gute daran, dass es sozusagen die Verfügbarkeitsheuristik jetzt sagt, auch das ist wieder ein Signal, jedes Mal wieder. Also, dass es wirklich passiert, wird, glaube ich, mit jeder Extremwetterkatastrophe den Leuten noch präsenter. Aber es wäre schöner gewesen, wenn es anders gegangen wäre.
Christian Stöcker ist langjähriger Wissenschaftsjournalist, Spiegelkolumnist, Psychologe, Familienvater, Sachverständiger, ganz wichtig in Österreich, im Deutschen Bundestag und in verschiedenen Landtagen, Leiter eines Studiengangs für digitale Kommunikation in Hamburg, nunmehr Bestsellerautor von Männer, die die Welt verbrennen. Der Titel ist erstmal so dass es uns freut, dass Sie sich mit uns an diesem verregneten Nachmittag den Tag verderben lassen wollen. Transparent hinter Glas, muss man sagen, in diesem sehr schönen Rahmen. Im Gegensatz zu vielen anderen, die eher hinter Rollläden, Jalousien, verschlossenen Türen agieren, um auf das Buch zu sprechen zu kommen. Das Zweifelsehen ist mittlerweile die mächtigste Waffe derer, die weiter am Untergang verdienen möchten. So ein Satz aus deinem Buch. Das FAQ-Team hat es übersetzt mit Klimakohlekatastrophe, schön doppeldeutig. Also die fossile Kohle, die ein Klimaproblem ist, aber es geht natürlich auch immer ums Geld. Ich darf nochmal aus dem Buch zitieren. Es geht immer ums Geld, die Zukunft der Menschheit wird verheizt, dem nächsten Quartalsbericht zuliebe, der nächsten Wahl zuliebe vielleicht, möchte man einfügen, flankiert, und jetzt kommt's, von Berichterstattung, die notwendige Veränderungen des Energiesystems per Desinformation bremsen sollen. Das ist eigentlich das, womit du dich am meisten beschäftigst, also Desinformation. Dreimal darf man raten, wie du da zu deiner Guilty Pleasure, möchte ich jetzt fast sagen, Klima gekommen bist.
Ja, also Guilty Pleasure. Also zum Thema, ich habe drei Kinder. Wenn man drei Kinder hat oder auch nur eins, nehme ich mal an, dann fängt man früher oder später an, in längeren Zeiträumen über die Zukunft nachzudenken, als vielleicht mit 22. Nichts gegen 22-Jährige, aber es gibt sehr weitblickende 22-Jährige. Aber also bei mir war das jedenfalls so, dass dieses... Man tut ja alles Mögliche, um seinen Kindern irgendwie eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen, aber das ist eben das, was sie am stärksten bedroht, zumindest als wir für uns reiche Bewohner Mitteleuropas. Also wir haben es geschafft, sozusagen die angenehmste Lebenssituation, die Menschen auf diesem Planeten jemals hatten, in existenzielle Gefahr zu bringen. Und ich bin vom Spiegel an die Hochschule gewechselt im Jahr 2016. Mein damaliger Chefredakteur Florian Harms hat damals gesagt, geht aber nicht, da musst du wenigstens eine Kolumne schreiben. Und dann habe ich angefangen, diese Kolumne zu schreiben. Und ab 2019 gab es so einen Knackpunkt, der mich wirklich absolut auf die Palme gebracht hat. Da gab es in Deutschland eine Klimakommission, die sollte Vorschläge ausarbeiten zur Erreichung der Pariser Klimaziele, die Deutschland sich selbst gesetzt hat. Und zu dieser Klimakommission gehörten unter anderem der Bundesverband der Mineralölindustrie und der Bundesverband der deutschen Automobilindustrie. Und ich habe damals geschrieben, das ist so, als ob man Harald Juhnke und Boris Jelzin bittet, Maßnahmen zur Bekämpfung des Alkoholismus auszuarbeiten. Und genau das kam dann auch dabei raus. Es war also dieser Bericht lag vor, und es war zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam, klar, dass die Maßnahmen, die darin vorgeschlagen werden, nicht ausreichen, um die Pariser Klimaziele in Deutschland zu erreichen. Das war eine von der Regierung beauftragte Kommission. Und da ist mir einfach der Kragen geplatzt. Und da habe ich eine erste sehr wütende Kolumne geschrieben über Fridays for Future damals mit der Überschrift, die Kinder sind immer noch nicht wütend genug, finde ich immer noch. Sind bei weitem noch nicht wütend genug. Und dann habe ich nicht mehr damit aufgehört. Weil wenn man erstmal anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann findet man lauter interessante Sachen raus, die nicht alle beunruhigend sind, sondern manche davon sind auch extrem erfreulich. Und so ein weiteres Aha-Erlebnis war dann eigentlich, dass auch diese erfreulichen Informationen überhaupt nicht zu den Leuten durchdringen. Und dann kommt natürlich die Frage auf, warum. Und das war eigentlich so. Deswegen, ich sage immer, die Leute sagen, ich kriege immer so, ich lese ihr Buch gerade, es verdirbt mir so die Laune, es ist schon, mein ganzer Urlaub ist schon ruiniert und so. Und ich sage dann immer, ja, bitte durchhalten, es hat sowas Ähnliches wie ein Happy End. Und das stimmt auch, glaube ich. Du hast es gelesen, da können wir ja vielleicht nachher noch drauf kommen. Aber das ist im Prinzip sozusagen der Werdegang des Buchs, wenn man so will. Ja.
Zum Happy End kommen dann ganz am Ende, aber noch nicht jetzt. Du hast es schon angesprochen, ich wollte ein bisschen darauf auch hinaus. Desinformation ist ein Fachgebiet. Klima ist jetzt kein Wunder, dass das jetzt da damit einhergeht. Ich komme gleich noch genau darauf zu sprechen. Ja. Es gab viele Fragen im Vorfeld, die das FAQ-Team eingesammelt hat, und die lassen sich in etwa so zusammenfassen. Warum tut die Politik nicht mehr? Warum ziehen wir nicht alle am gleichen Strang? Wie gelingt in der Bevölkerung der Sinneswandel? Was bringt die Menschen zum Handeln? Und auf der anderen Seite dann auch, du hast es auch gerade angesprochen, ich sorge mich um meine Kinder, um die Enkelkinder. Können wir überhaupt noch was tun? Und das ist ja auch etwas, was sehr stark von von diversen Lobbys benutzt wird. Es sei ohnehin schon zu spät, jetzt ist es zu spät, nur nichts machen, wir machen weiter, wie wir das gerne hätten. Und jetzt ist dein Buch ja zuerst oder zunächst mal eine Bestandsaufnahme. Das heißt, es geht jetzt nicht dezidiert so, da soll es hingehen, das sind die Lösungen, zumindest nicht von Anfang an, sondern es verfolgt den Ansatz des Pre-Bunkings.
Richtig.
Was ist darunter zu verstehen? Warum ist das so wichtig?
Also jetzt einmal kurz Professorenhut auch sozusagen. Also die Forschungsprojekte, die ich mache in Hamburg an der HAW, haben alle was mit Desinformation zu tun, wie du sagst. Da geht es nicht primär um Klimadesinformation, sondern insgesamt, wie funktioniert Desinformation im Internet? So, welche Rolle spielen Bots und so weiter? Was gibt es da für Netzwerke?
Ist dann aber ein großer Teil davon.
Systeme, ne? Genau. So, ja, der Witz ist, es ist fast, wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, sind weite Teile dessen, was wir so als normale, inzwischen so Alltags-Topos-Desinformation erleben, ist immer auch fossile Desinformation. Ja? Weil zum Beispiel, also welches Land fällt Ihnen ein, wenn Sie rufen Sie mal laut rein, welches Land fällt Ihnen ein, wenn ich Desinformation sage? USA, ja, ist auch eine gute Antwort. Welche zu uns? Russland, so. Russische Desinformation ist immer fossile Desinformation, weil Russland hängt 100%, 50% des russischen Gashaushaltes bestehen aus Öl und Gas. Ja, wenn in dem Moment, in dem wir kein Öl und Gas mehr von Russland brauchen und niemand mehr welches braucht, ist Putin pleite. Das ist ein total erstrebenswerter Zustand. Ja, aber das heißt, pro-russische Desinformation ist immer auch fossile Desinformation. In den USA ist es im Prinzip das Gleiche. Also die Republikaner sind die Partei der organisierten Klimawandelleugnung. Und dazu sind sie gemacht worden, ganz maßgeblich. Und immer, wenn man das so verkürzt ausspricht, klingt man wie so ein Aluhut, aber es ist alles belegbar. Gemacht worden von Leuten mit sehr viel Geld, namentlich Charles Koch und Exxon und wie sie alle heißen, die dafür gesorgt haben, dass ihren wirtschaftlichen Interessen bloß keine Politik in die Quere kommt. Und offensichtlich erschien ihnen als einfachste Lösung dafür zu sorgen, dass die 50% eines kompletten Landes vollständig desinformiert sind. Also vor der Big Lie, dass Trump die Wahl gewonnen hat, kommt schon ab den späten 80ern, frühen 90ern die Big Lie, es gibt keine menschengemachte Klimakrise. Und die Leute, die diese beiden, auch die Akteure finanzieren und die diese die Propagandakampagnen finanzieren, sind die gleichen Leute. Also die Leute, die damals gemeinsam mit Trump versucht haben, dass das Wahlergebnis zertifiziert wird am berühmten 6. Januar, da hieß es dann zuerst, die kriegen jetzt keine Spenden mehr, weil das ist ja ganz schlimm, die haben ja die Demokratie bedroht. Und wer hat wenige Monate später wieder angefangen, diese Leute zu finanzieren? Die amerikanische Ölindustrie. Also immer, wenn man sich Desinformation aus der Nähe anguckt, landet man wieder bei den gleichen Finanziers. Manche sind aus Saudi-Arabien oder Katar, manche sind aus Russland und manche sitzen in den USA. Aber am Ende geht es meistens um Geld. Und das Geld, um das es geht, ist meistens Geld, das mit Öl und Gas verdient wird. Das ist die bittere Wahrheit. Das ist auch, wenn man erstmal anfängt, sich die Welt so anzugucken, dann sieht man auch plötzlich Strukturen viel klarer und versteht die viel einfacher, als das vorher der Fall ist. Also zum Beispiel ist es ja, wirkt so ein bisschen widersinnig, Entschuldigung, wenn ich jetzt springe, aber in Deutschland gibt es ja eine neue Partei, das haben Sie alle gehört, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja? Sarah Wagenknecht, früher die Leiterin der kommunistischen Plattform in der Linken in Deutschland, also eine, manche sagen Stalinistin, andere sagen, also jedenfalls eine in der Wolle gefärbte Linke, die jetzt aber permanent Werbung für Verbrennungsmotoren macht und auf Wärmepumpen schimpft. Genau wie Frank Schäffler von der FDP zum Beispiel oder Friedrich Merz von der CDU, der jetzt kürzlich seine Liebe zur Wärmepumpe neu entdeckt hat, aber vorher auch sehr Wärmepumpen sehr problematisch waren. Warum ist sich Sarah Wagenknecht, Frank Schäffler und Friedrich Merz einig? Weil auch Wladimir Putin ein Interesse daran hat, dass die Deutschen weiter Verbrennungsmotoren fahren. Ja? Also es im Endeffekt geht es immer ums Öl und um das Geld, das damit verdient wird. Und das ist, behaupte ich, sogar in der aktuellen politischen Arena ein viel wichtigerer Faktor als jede Form von Ideologie. Weil man kann offensichtlich links sein und pro-fossil, weil pro-fossil ist pro-Putin.
Du bist jetzt ein bisschen ausgeritten schon, aber das ist,
tut mir leid,
macht nichts, das ist deine These. Also am Ende des Tages geht es immer um das Geld der fossilen Brennstoffe. Pre-Bunking, das ist also sozusagen...
Also, Entschuldigung, die jetzt
im Also bei Pre-Bunking geht es sozusagen darum, dass man die Leute einmal da abholt, wo sie stehen und dann sagt, das ist das Problem und wir brauchen jetzt dafür Lösungen.
Aber ich bin sehr schlecht, deine Fragen zu beantworten, es tut mir sehr leid. Also Pre-Bunking, jetzt zurück zum Professorenhut. Also was wir wissen aus der Forschung ist, wenn man Leuten, die erstmal Blödsinn glauben, erklärt, dass es Blödsinn ist, was sie glauben und ihnen Fakten präsentiert, das haben sie, wie viele von Ihnen haben schon mal mit einem Verschwörungstheoretiker diskutiert? Und hat es was gebracht? Ha? Es bringt nie was. Es ist völlig sinnlos, mit Verschwörungstheoretikern zu diskutieren. Warum? Weil Verschwörungstheoretiker immer wissen, egal was man ihnen erzählt, dass das, was man ihnen erzählt, ja aus einer Quelle kommt, die nicht vertrauenswürdig ist. Ha? Das wissen ganz viele Leute nicht. Das Wort Lügenpresse ist im bundesdeutschen politischen Diskurs nicht etwa mit Pegida und Islam und Flüchtlingen wieder aufgetaucht, sondern ein halbes Jahr vorher, als Putins grüne Männchen im Donbass und seine Truppen auf der Krim einmarschiert sind. Da standen in Deutschland russlandfreundliche Menschen auf der Straße und haben Lügenpresse skandiert. Also die Überbringer der Botschaft zu diskreditieren, ist immer das erste Ziel jeder Desinformationskampagne. Weil es dazu führt, dass wenn man die Leute erstmal auf seine Seite geholt hat, kriegt man sie nicht mehr zurück. Das geht wirklich, und das wissen wir aus der Forschung eben, mittlerweile wirklich mit fast so quasi therapeutischen Ansätzen nur. Also man muss erstmal eine Vertrauensbeziehung aufbauen und jetzt, welche Ängste hast du denn und so weiter. Und nach auf diesem Weg versuchen, die Person sozusagen über diese persönliche Beziehung wieder rauszuholen aus dieser Verschwörungsblase. Was aber funktioniert, also Debunking funktioniert so gut wie nicht. Was auch nicht perfekt, aber besser funktioniert, ist, jetzt kommen wir zu dem Pre-Bunking. Wenn ich den Leuten vorher erkläre, so ungefähr sieht Desinformation aus. Du erkennst sie zum Beispiel daran, dass jemand immer zu emotionalisiert, personalisiert, schwarz-weiß malt. Also bestimmte Merkmale erklärbar und sichtbar machen, mit denen Desinformation üblicherweise operiert. Und natürlich, das ist eigentlich das primäre Ziel des Buches, einfach erstmal zu wissen, es gibt da draußen Leute, die wollen dich wirklich anlügen. Und zwar mit folgender Motivation. Und ich glaube, dass alle unsere westlichen Gesellschaften sind, was fossile Desinformation angeht, aus meiner Sicht immer noch grotesk naiv. Ja, wir tun immer noch so, als seien die sind ja glasklar dokumentiert, 50 Jahre lang haben diese Leute hunderte von Millionen Dollar oder vielleicht sogar Milliarden investiert, um die Menschheit in die Irre zu führen. Das ist absolut glasklar. Und wir tun immer noch so, als ob diese Leute, die sind ja immer noch da und ihre Netzwerke und ihre Plattformen und ihre Thinktanks und so weiter, als ob die im Grunde aber im Endeffekt dann doch immer noch ernstzunehmende Gesprächspartner wären. Aber das ist Quatsch. Ja, wenn jemand mich 50 Jahre lang angelogen hat, dann fange ich doch dann nicht an zu sagen, so, jetzt lass uns mal ernsthaft über das Thema reden. Ja, also, und gelogen, jetzt letzter Punkt, wird halt immer noch, nur jetzt anders.
Mhm. Pre-Bunking kommt übrigens auch aktuell in einer Sicherheitsstrategie des österreichischen Bundesheers vor.
Ist in aller Munde das Thema.
Hat sehr viel mit Russland wahrscheinlich auch zu tun, also nicht in erster Linie mit Russland wahrscheinlich auch. Jetzt muss man sagen, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich lasse mich doch nicht verarschen, sozusagen. Mhm. Das ist so ein geflügeltes Wort. Jetzt heißt es aber, wir sollten vielleicht erstmal verstehen, wir alle werden in dieser Thematik schon mal verarscht, belogen, verschaukelt, manipuliert, in die Irre, aufs Glatteis geführt, für dumm verkauft, eingelullt, abgelenkt, eingewickelt, verwirrt, verladen. Man sollte also genau hinsehen. Mhm. Und um jetzt praktisch zu werden, wie erkennt man denn zum Beispiel in den sozialen Medien, dass man hier in eine Richtung getrieben werden soll, in die fossile Richtung, wenn das deine These ist? Wenn man sagt, wenn man jetzt auch das Buch gelesen hat, man sieht da, da gibt es immer die gleichen, sozusagen immer die gleichen Mechanismen oder immer die gleichen Versuche, einen in diese Richtung zu treiben.
Also ich glaube, im Moment ist es wahrscheinlich, also es gibt, ich habe schon ein paar genannt, es gibt so allgemeine Merkmale von Desinformation, also ad hominem, also die Person angreifen statt des Arguments, ja, das sehen wir an jeder Ecke, da brauche ich jetzt keine Beispiele zu bringen. Starke Emotionalisierung, irgendwie Schwarz-Weiß-Malerei, also wenn wir den, also so, ich, so ein Beispiel, schönes Beispiel für Schwarz-Weiß-Malerei ist aus meiner Sicht ist das Wort Deindustrialisierung. Also die Behauptung, wenn wir jetzt unser Energiesystem umstellen, dann bricht alles zusammen. Ja, da bricht unsere Wirtschaft zusammen. Das ist ja das Narrativ im Augenblick. Jemand, der so argumentiert, dem sollte man erstmal mit Misstrauen begegnen. Aber ich glaube, das, was noch einfacher ist im Augenblick, ist, es gibt eine ganz einfache Faustregel und die ist so einfach, dass sie schon fast wieder wie Verschwörungstheorie klingt. Wenn dir jemand etwas erzählt, das im Endeffekt, wenn man es zu Ende denkt, zur Folge hat, dass weiter fossile Brennstoffe verbrannt werden, anstatt etwas anderes zu tun, dann ist höchste Vorsicht geboten. Ja? Wie viele von Ihnen sind unsicher, ob Elektroautos besser fürs Klima sind als Verbrenner auf die Lebenszeit hinweg? Ganz ehrlich, Sie brauchen sich nicht zu schämen. Ein gut informiertes Publikum. Also die Antwort ist ganz klar, ja? Elektroautos sind besser fürs Klima. Ist völlig absolut sicher. Da gibt es kein Vertun. Wie viele von Ihnen haben schon gehört, dass es möglicherweise schwierig sein könnte, bei sehr kalten Temperaturen mit einer Wärmepumpe zu heizen? Schon mal gehört? Ja? Also nicht, ob Sie es glauben, sondern ob Sie es schon mal gehört haben. Ja? Schon mal gehört? Ja. Ist auch Quatsch. Ne? Also in Norwegen heizen 60% der Haushalte mit Wärmepumpen. Und da wird es ja bekanntlich relativ kühl im Winter. So. Wie viele von Ihnen haben schon mal gehört, dass es sein könnte, dass ein Windrad mehr Energie verbraucht bei seiner Herstellung, als es hinterher CO2 einspart? Schon mal gehört. Ja? Das sind alles Beispiele für fossile Desinformation. Es gibt, egal, wenn Sie mit ganz normalen, nicht verschwörungstheoretisch aufgestellten Menschen reden, werden Sie ganz oft auf Menschen stoßen, die genau diese Fragen haben. Ja, aber ist das denn wirklich so? Ist es nicht doch so, weil die verbrauchen ja so, und man kann die Batterien so schlecht recyceln und so weiter. Es gibt immer ein Argument gegen die Alternative zum Fossilen. Und es gibt deshalb so viele davon, weil es eine ganze Industrie gibt, die seit Jahrzehnten nichts anderes tut, als diese Argumente herzustellen und das Volk zu bringen. Und wie gesagt, das ist eine ganz einfache Erklärung, deswegen klingt sie wie eine Verschwörungstheorie. In dem Fall ist es aber klar belegt. Also Pre-Bunking im Zweifelsfall, die einfachste Faustregel ist, wenn jemand sagt, wir müssen es so machen, dass weiter was verbrannt wird, traue ihm nicht.
Okay.
Ganz einfach.
Ich habe unlängst auch von einer Fahrschule gehört von einem Bekannten, wo der Sohn sozusagen die ersten Fahrstunden macht und schon in der dritten Stunde wurde das E-Auto durchgenommen. Und es wurden bei dieser Fahrschule nur die Nachteile des E-Autos durchgenommen. Also gibt ja einige Nachteile, das ist ganz klar, aber es wurden weder die Vorteile des E-Autos durchgenommen, noch die Nachteile des Verbrenners, was ich sehr spannend finde und was auch zeigt, wie diese Debatte auch geführt wird. Ja. Jetzt gab es eine Frage aus dem Publikum im Vorfeld, wieso sind klimafreundliche Ideen und Ansätze immer teuer? Braucht es nicht zum Beispiel Steuern auf Klimakiller, war eine Frage im Vorfeld. Und das hat mich zu deinem Quiz gebracht, das du sehr gern machst, ja. Zum Thema Subventionen für fossile Brennstoffe. Also wie würdest du zum Beispiel die Frage beantworten, warum sind klimafreundliche Ideen und Ansätze vermeintlich oder auch de facto teurer?
Lass mich erstmal meine drei Quizfragen stellen, wenn ich darf. Also wer das Buch schon gelesen hat, darf nicht mitmachen. Ja? Aber alle anderen bitte einmal. Also Quizfrage Nummer 1. Im Jahr 2022 wurden weltweit mehr Erzeugungskapazität für Strom zugebaut als je zuvor. Ja? Also neue Erzeugungskapazität für Strom auf dem Planeten Erde. Wie viel, merken Sie sich, jetzt nicht reinrufen, einfach im Kopf eine Schätzung machen und merken, wie viel Prozent von dieser zugebauten Kapazität war erneuerbar? 2022. Einmal bitte Antwort merken. Zweite Frage, wie viel wird jeden Tag Gewinn gemacht, nicht Umsatz, sondern Gewinn mit Öl und Gas seit den 70ern, jeden Tag? Irgendeine Summe in Dollar. Dritte Frage, wie viel Explizite Subventionen sind im Jahr 2022 laut Internationalem Währungsfonds, also jetzt nicht Greenpeace, in fossile Brennstoffe geflossen. Explizite Subventionen, also nicht eingepreiste Schäden, das ist noch um Größenordnung mehr, sondern explizite Subventionen in Dollar übers Jahr. Alle drei Antworten bitte einmal im Kopf haben. So, richtige Antwort Nummer eins ist 80%. 80% der 2022 zugebauten Kapazität weltweit war erneuerbar. Wie viele von Ihnen hatten das richtig? Wie viele hatten weniger? So, ist das nicht irre? Ja, Sie sind ja jetzt alle gebildete, gut informierte Menschen. Das ist aber überhaupt keine. Ich habe diese Frage auch schon Cleantech-Investoren gestellt. Die wissen das auch nicht. Ja? Also es gibt sensationell gute Nachrichten auf diesem Planeten, aber die erreichen absolut niemanden. Nicht mal die Leute, die sich für das Thema interessieren. So übrigens, mittlerweile gibt es auch neuere Zahlen, habe ich vorhin schon gesagt, für 2023. Im Jahr 2023 waren 86% der zugebauten Kapazität erneuerbar. Falls Sie mal irgendwo hören, es gibt eine Renaissance der Atomkraft. Ne? Das ist die Renaissance, also 86% neue Kraftwerke sind erneuerbar. So, Antwort auf Frage Nummer zwei, wie viel Gewinn wird mit Öl und Gas gemacht jeden Tag, ist 3 Milliarden Dollar. Jeden Tag, 365 Tage im Jahr seit 50 Jahren. Im Schnitt. In Wirklichkeit ist es in den letzten 20 Jahren noch mehr. Und davor ein bisschen weniger. Das ist ein Durchschnittswert. Das ist aus einer wissenschaftlichen Studie. Wie viele von Ihnen hatten das richtig? Wie viele von Ihnen hatten weniger? Wie viele hatten mehr? Ja, sind auch ein paar. Also das ist natürlich, solche Schätzungen sind auch immer schwierig. Aber Sie können sich vorstellen, eine Branche, die 3 Milliarden Dollar Gewinn am Tag macht, hat ein gewisses Interesse daran, ihr Geschäftsmodell beizubehalten. Und auch relativ viel Geld übrig, um dafür zu sorgen, dass das so ist. Ja? Jetzt kommt die für mich verrückteste Antwort. Antwort Nummer drei ist, wie viele explizite Subventionen im Jahr 2022 weltweit? Antwort laut Internationaler Währungsfonds, 1,3 Billionen Dollar. Ja? Also 1.300 Milliarden Dollar. Die 3 Milliarden Gewinn am Tag, das ist ungefähr 1 Billion Gewinn im Jahr. Also eine Branche, die 1 Billion Gewinn im Jahr macht, bekommt dafür 1,3 Billionen Dollar explizite Subventionen. Ja? Dieselprivileg, Subventionen für Straßenverkehr, Kerosin und so weiter. Alles, was also explizite Steuererleichterungen für fossile Brennstoffe. Aber wie gesagt, weltweit. Ne? Und wie gesagt, das ist jetzt ja nicht irgendeine öko-radikale Organisation, die diese Zahl aufstellt, sondern das ist der Internationale Währungsfonds. Ja? Das ist eine zentrale Säule des globalen Kapitalismus. Die sagen übrigens, wenn man die nicht eingepreisten Schäden dazu rechnet, sind es 7 Billionen. Die Zahl ist aber Quatsch, das sagen sie auch selber. Ja, wir haben da relativ niedrige Werte angesetzt. Wenn man ungefähr ansetzt, also im Moment kostet es 1.000 Dollar pro Tonne CO2, eine Tonne CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen. Mit Direct Air Capture. Das ist also die Zahl, die man eigentlich ansetzen muss, für was kostet eine Tonne CO2. Wenn man das ansetzt, dann verursacht der aktuelle CO2-Ausstoß der Menschheit 38 Billionen Dollar Schaden pro Jahr. Ja? Eine Branche, die so subventioniert wird, damit könnten sie auch mit schimmligem Brot richtig reich werden. Ja? Aber das sind die wahren Verhältnisse. Und diese wahren Verhältnisse kennt niemand. Weder die unglaubliche Marktverzerrung zugunsten fossiler Brennstoffe, noch den unglaublichen Erfolg erneuerbarer Energien. So, jetzt zurück zu deiner Frage. Dass das Nicht-Fossile immer teurer ist, ist also schon aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, Quatsch. Ja? Also selbst wenn man nur die expliziten Subventionen streichen würde, würde mit Öl und Gas kein Geld mehr verdienen. So einfach ist das. Und wenn man die Schäden einpreisen würde, wäre diese Branche schon seit 40 Jahren pleite. Und zwar komplett pleite. Und das andere ist, es gibt keine billigere Methode auf dem Planeten Erde, Strom zu erzeugen, als erneuerbar. Es ist die, auch in Deutschland, auch in Österreich, es gibt nichts Billigeres als Solarstrom. Das ist auch der Grund übrigens, kommen wir später dazu. Also, der Markt ist massiv verzerrt zugunsten von fossilen Brennstoffen und die Wahrnehmung ist massiv verzerrt zu Lasten von erneuerbaren Energien und Elektrifizierung. Das ist der Status quo. Das allermeiste davon, also wenn wir uns Demokratien angucken zumindest, ist primär ein Informationsproblem. Sie alle hier im Raum wissen jetzt schon viel mehr als alle Menschen da draußen über die wahren Verhältnisse. Und das finde ich irgendwie ein bisschen beunruhigend. Ja? Also es dauert zu lang, bis diese Fakten bei den Leuten ankommen, aus meiner Sicht.
Kann es sein, dass die Debatte darüber auch aggressiver wird, weil mit dem Erfolg der Erneuerbaren natürlich auch diese Subventionen für Fossile zunehmend überdacht werden?
Also aus meiner Sicht hat Saudi-Arabien bei der letzten COP, die aber bekanntlich in dem erneuerbare Energien-Mekka Vereinigter Arabischer Emirate stattgefunden hat und geleitet wurde vom Präsidenten des Ölkonzerns von Abu Dhabi, ja, wenn man diese Sachen alle weiß, ist alles so irre. Ja. Bei dieser COP hat es trotzdem, dank John Kerry muss man sagen in diesem Fall und dank den USA, eine Formulierung ins Abschlussdokument geschafft, die Saudi-Arabien und der Rest der OPEC unbedingt verhindern wollte. Also nicht nur, dass da jetzt zum ersten Mal 2023 drinsteht, wir müssen weg von Öl und Gas, zum ersten Mal steht das da jetzt drin, sondern es steht auch drin, und das hat Saudi-Arabien erbittert bekämpft, es steht auch drin, wir wollen die erneuerbaren Energien auf dem Planeten Erde bis 2030 verdreifachen. Das wollte Saudi-Arabien, das wollte die OPEC unbedingt verhindern. Die wissen ganz genau, und dabei investieren sie selber unheimlich viel Geld in erneuerbare Energien tatsächlich. An der King Abdullah University in Saudi-Arabien ist eins der besten Teams der Welt mit der Entwicklung von neuen Photovoltaikzellen beschäftigt. Aber sie wollen halt auch unbedingt noch weiter verkaufen, was sie noch haben, weil sie ja auf Gold sitzen. Es ist ein Zitat, das ist auch im Buch des saudischen Ölministers aus dem Jahr 2022, wo er sagt, wir machen weiter bis zum letzten Mann, wir holen auch das letzte Molekül Kohlenwasserstoff noch aus dem Boden. Also es muss unbedingt alles noch verkauft werden und es ist natürlich blöd, wenn man jetzt langsam feststellt, die Konkurrenz wächst exponentiell, ist viel billiger, besser und mittelfristig womöglich auch mächtiger als man selbst. Deswegen ist die Atmosphäre auch so aggressiv jetzt und der Ton so schrill, weil langsam geht die Angst um. Das ist genau das, was gerade los ist. Mhm. Was ich sehr erfreulich finde, ehrlich gesagt.
Ich hätte auch noch ein kleines Quiz. Du hast leider eine Frage davon jetzt schon beantwortet.
Ach, das ist schon mir leid.
Nämlich, ob Sie wissen würden, wann, Sie kennen ja alle die Klimakonferenzen, gibt es seit den 80er Jahren unter dem Dach der UNO seit 1992, 95, also schon seit über 30 Jahren, wann das erste Mal in einer Abschlusserklärung drin gestanden ist, was die Hauptursache für den Klimawandel, für die menschgemachte Erderwärmung ist, nämlich Öl, Kohle und Gas. Wann ist das erste Mal in einer Abschlusserklärung ganz dezidiert drinnen gestanden? Was glauben Sie? In welchem Jahr?
Weiß ich auch nicht.
Bitte?
Nein.
Bitte? 80er Jahre. Die Antwort lautet 2021. In Glasgow, also und 3 Jahre später, also im Vorjahr, ist es drinnen gestanden, dass man weg muss von Öl, Kohle und Gas. Aber dass Öl, Kohle und Gas, also fossile Brennstoffe, sozusagen eine der Hauptursachen sind, ist nicht drin gestanden, weil es natürlich auch gewisse Interessen gibt, gewisse Länder, Saudi-Arabien, die Emirate, Russland und so weiter, die das in dieser Einstimmigkeit dann immer wieder herausreklamiert haben. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, die kommt auch aus der Region im Vorfeld. Wieso funktioniert Populismus in diesem Zusammenhang so gut? Und ich hätte da auch gleich ein Beispiel, wenn man sich jetzt die Wahlergebnisse im Osten Deutschlands, wir haben heute schon darüber gesprochen, kurz anschaut, 30% für die AfD in Thüringen, in Sachsen, Brandenburg kommt dann noch als Wahl. Und der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen, Jörg Urban, sagt jetzt vor kurzem, vor wenigen Tagen im Interview mal wieder, es gibt keinen wirklichen Beweis dafür, dass der Zusammenhang zwischen den menschengemachten CO2-Emissionen und dem Klima so stark ist, wie es dargestellt wird. Das sagt jetzt übrigens nicht nur die AfD, sondern es sagt auch in Österreich die FPÖ, das sagt die Corona-Partei, der MFG, das sagt sogar die Ex-Grüne Madeleine Petrovic unlängst. Wie ist das möglich, dass Populismus in dieser Frage so gut funktioniert? War auch eine Frage im Vorfeld.
Also jetzt nochmal deinen Psychologenhut auf. Also es ist natürlich so, oder ich hole mal ein bisschen weiter aus, schon wieder. Wer hat den CO2-Fußabdruck, den individuellen CO2-Fußabdruck populär gemacht? Weiß das jemand? BP, richtig? Ja? Also das ist eine Erfindung der Ölindustrie. Warum? Weil es extrem erfolgreich war und ist, die Verantwortung für die Klimakrise zum Individuum hin zu verlagern. Also nicht die Branche, die 3 Milliarden Dollar Gewinn am Tag macht, sondern Sie alle. Sie sind schuld. Ja? Wenn Sie sich mal am Riemen reißen würden, hätten wir das Problem nicht. Das ist das Narrativ. Warum funktioniert dieses Narrativ so gut? Im Sinne der Ölindustrie gut? Weil in dem Moment, in dem Sie jemandem sagen, dein Verhalten ist das Problem, erzeugt dieses Verhalten kognitive Dissonanz. Wenn ich etwas tue, von dem ich weiß, dass es falsch ist, erzeugt das einen kognitiven Missklang. Das ist eine ganz fundamentale Grundkonstante der menschlichen Informationsverarbeitung. Ja, also jeder Raucher weiß, dass es nicht so schlau ist, zu rauchen zum Beispiel. Und was wir dann tun, um damit umzugehen, ist, wir werten konsonante Informationen auf und dissonante Informationen ab. Und die Überbringer dissonanter Informationen werten wir auch gern ab. Ne? Siehe Fridays for Future, letzte Generation etc. Konsonante Informationen wird aufgewertet. Beispiel, jeder Raucher kennt einen Raucher, der 90 Jahre alt geworden ist. Jeder. Ja? Und im Zweifel ist Helmut Schmidt. Ja? Und das Gleiche ist, genau das gleiche Phänomen sehen wir bei allem, was mit fossilen Brennstoffen zu tun hat, auch. Ja? Also die Elektroautos sind gar nicht so viel besser, aber die Wärmepumpen sind so teuer und so weiter. Das sind alles Methoden, sich selbst zu erklären, warum man das, wovon man eigentlich weiß, dass man es tun müsste, sollte, vielleicht nicht tut. Es ist aber de facto natürlich so, es ist noch nie in der Geschichte der Menschheit irgendein Menschheitsproblem mit individueller Tugendhaftigkeit gelöst worden. Das geht nicht. Ja? Die Sklaverei ist nicht abgeschafft worden, weil die Sklavenhändler alle gesagt haben, so, jetzt, ab morgen ist Schluss. Ja? In Deutschland gab es in den 70ern, als diskutiert wurde, eine Gurtpflicht einzuführen, gab es wütende Kolumnen aus der gleichen Richtung von Leuten, die jetzt wütend gegen Klimaregulierung agitieren, dass das eine absolut unzulässige Einschränkung der Freiheit sei, ja, sich anzuschnallen im Auto. Und seitdem haben wir halt um Größenordnung weniger Verkehrstote und so weiter und so weiter. Also es ist sehr leicht, Menschen Futter zu geben, mit denen es ihnen ermöglicht wird, ihre kognitive Dissonanz zu reduzieren, weil wir immer lieber, das ist eine zweite psychologische Grundkonstante, ich könnte jetzt sogar Studien zitieren, aus der klassischen Sozialpsychologie aus den 70ern, wir sind immer eher bereit, willens und fähig, unsere Einstellung zu verändern, als unser Verhalten. Also wir ändern lieber die Art und Weise, wie wir die Welt betrachten, als die Art und Weise, wie wir mit ihr interagieren. So sind wir Menschen, leider. Wir sind dazu in der Lage, das zu überwinden. Besonders gut sind wir das in der Lage, indem wir kollektiv dazwischen uns mal aufraffen und eine sinnvolle Entscheidung treffen, ne, indem wir zum Beispiel eine Verfassung schreiben, die dafür, in der dann drin steht, dass niemand aufgrund seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, seiner Religion diskriminiert werden darf. So. Aber einzelnen Menschen fällt es bekanntlich sehr schwer, andere Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Arten und so weiter zu diskriminieren. Ne. Also wir sind kollektiv in der Lage, unsere psychologischen Beschränkungen zu überwinden. Wenn man es aber schafft, bei dem Thema, die Leute immer wieder auf ihre eigene psychologische Beschränktheit zurückzuwerfen, hat man halb gewonnen. Das würde ich sagen, ist jetzt ein bisschen eine komplizierte vielleicht psychologische Erklärung, aber es ist ein ganz zentraler Punkt. Das zweite ist auch eine psychologische Grundkonstante, wir sind sehr, also wenn man, es gibt so ganz klassische Experimente von Daniel Kahneman, wenn ich die Wahl habe zwischen einem sicheren Gewinn sofort und einem viel größeren, aber etwas unsicheren Gewinn in der Zukunft, dann entscheide ich mich möglicherweise fürs Zocken, wenn ich in Zukunft gewinnen kann. Wenn ich aber aus dem Gewinn einen Verlust mache, dann nehmen die Leute im Zweifelsfall lieber den viel größeren, aber nicht ganz sicheren, katastrophalen Verlust in der Zukunft. Und das ist natürlich relativ schlecht, wenn der Einsatz die Zukunft der gesamten Menschheit ist. Ja, aber das ist eben auch wiederum eine psychologische Informationsverarbeitungsgrundkonstante, die jeder Verhinderung von Klimapolitik mit dem bisschen Zweifel, da sind wir jetzt wieder beim Anfang, ein bisschen Zweifel reicht, um die Leute dazu zu bringen, lieber gar nichts zu tun. Und ein bisschen Individualisierung reicht, um dafür zu sorgen, dass sich die Leute von jedem Vorschlag, etwas zu tun, persönlich angegriffen fühlen. Und das, wie gesagt, nochmal, es gibt Leute, die arbeiten seit 50 Jahren an Strategien, um genau diese Narrative in der Gesellschaft zu platzieren. Und wir als Gesellschaft sind immer noch dabei, aufzuwachen und das mitzukriegen.
Ein gewaltiger Teil der politischen Debatten, die den Alltag demokratischer Gesellschaften in Industrienationen bestimmen, sind auch reine Ablenkungsmanöver, schreibst du. Und mir gefällt ein Beispiel aus deinem Buch besonders gut, weil wir ganz zu Beginn über Geld gesprochen haben. Und zwar der mittlerweile geschasste britische Premierminister Rishi Sunak, der ja als großer Freund offenbar von Öl und Gas galt. Der hat das Wärmepumpen- und Verbrenner auskassiert. Und circa innerhalb eines Jahres wurde dazu auch bekannt, schreibst du, dass die Firma seines Schwiegervaters einen Vertrag in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar mit dem Öl- und Gaskonzern BP hat. Als Kunden dieser Firma viele andere namhafte Öl- und Gaskonzerne. Sunaks Frau hält 500 bis 700 Millionen Dollar Anteile an dieser Firma. Dividenden für die Familie Sunak in Millionenhöhe. Der hat das alles gemacht, obwohl die nationale Infrastrukturkommission Großbritanniens die Autoindustrie sich eigentlich dagegen gestellt hat, weil sie Klarheit wollten, Sinnvolleres unterstützt haben, aber ohne Erfolg. Also das wäre sozusagen eigentlich genau der Titel dieser Veranstaltung, oder? Klimakohlekatastrophe.
Ja. Es ist ein wunderbares Beispiel. Also bei Sunak ist es so offensichtlich, dass es fast schon lächerlich ist. Ja? Dass also wirklich halt das gigantische Vermögen seiner Frau hängt maßgeblich von der Öl- und Gasindustrie. Ich meine, in Deutschland, wir haben ja in Deutschland eine große Tageszeitung mit großen Buchstaben, die von einem Verlag betrieben wird, der gerne anderen, die Klimaregulierung fordern und ein Umsteuern fordern, immer Aktivismus und grünen Lobbyismus vorwirft. Was aber viele Leute nicht wissen ist, dass dieser Verlag zu 35% der Investitionsgesellschaft Kravis Kohlberg Reynolds gehört, KKR. Und KKR hat alleine in den letzten 3 Jahren nochmal 15 Milliarden Dollar in Öl- und Gasassets investiert. Also die größte Tageszeitung Deutschlands und das Beiboot Die Welt und andere Teile des Springer Verlages gehören zu 35% einem der größten Fossilinvestoren auf dem Planeten Erde. Oft sind die Dinge tatsächlich so einfach, wie sie scheinen. Ja? Und bei Friedrich Merz weiß ich es nicht so genau, ehrlich gesagt, aber das ist ja in Deutschland haben wir ja im Moment die gleiche groteske Situation. Oder in Österreich ist ja genau das Gleiche, jetzt auch im Europawahlkampf und so. Also die Konservativen wollen jetzt alle den Verbrenner behalten und auch nach 2035 müssen unbedingt in Europa noch neue Verbrenner gebaut werden. Es wird immer so ein bisschen so getan, als ob die Klimakrise damit gar nichts zu tun hat. So. Aber die gesamte europäische Autoindustrie will das gar nicht, außer BMW. BMW ist der einzige deutsche Autokonzern, der explizit immer zu den Verbrenner hochhält, obwohl sie rekordverdächtig viele E-Autos verkaufen. Das versteht auch kein Mensch. Aber den anderen wird immer Ideologie vorgeworfen. Das finde ich auch immer ganz originell. Also im Moment ist es so, dass deutsche und österreichische Parteien wissen besser, was die Autoindustrie für Regulierung braucht, als die Autoindustrie. Was den Verdacht nahelegt, dass vielleicht noch irgendein anderer Player vielleicht auch noch eine Rolle spielt dabei. Mhm.
Wird es auch als politische Agenda oft missverstanden? Also das ist ja eigentlich, wenn man sich jetzt weltweit das anschaut, auch China, das ist eine wirtschaftliche Agenda. Ne? Das hat natürlich total viele politische Implikationen, aber die Frage ist, ob man da so wahnsinnig viel noch mitreden kann auch, ne? Was da jetzt international passiert.
Nee, das ist ja das Nächste. Also ich habe noch zwei Quizfragen. Eine. Was glauben Sie, der Markt für Verbrennungsmotoren auf dem Planeten Erde, wächst der oder schrumpft der? Einmal, wer glaubt, er wächst? Wer glaubt, er schrumpft? Ja. Zweite ist natürlich richtig. Richtige Antwort ist, der Markt für Verbrennungsmotoren auf dem Planeten Erde schrumpft seit dem Jahr 2017. Ja, seit 7 Jahren. Das wissen auch alle. Das weiß hoffentlich auch Friedrich Merz, weiß ich nicht so genau. Also er tut so, als wüsste es nicht. Aber es ist halt so, dass deutsche Autobauer können halt sehr gut Verbrennungsmotoren bauen. Und da sind wir jetzt wieder bei, wer verabschiedet sich schon gerne von dem Verhalten, in dem er am besten ist. Es gibt aber eine andere Art der Mobilität, die wächst exponentiell. Also exponentiell heißt immer schneller, nämlich so, also beziehungsweise von Ihnen aus so. Ne? So, das ist die Kurve für Elektromobilität auf dem Planeten Erde. Und unglücklicherweise sind aber von den meistverkauften Elektroautos des letzten Jahres sind, glaube ich, 2 Teslas, ein VW auf Platz 8 und der Rest kommt aus China. Also es wird, die Welt geht zwangsläufig, in Deutschland und Österreich wahrscheinlich das Gleiche, wird ja im Moment jetzt behauptet, das Elektroauto ist schon wieder auf dem absteigenden Ast und die will keiner kaufen und so weiter und der Markt bricht ein, was daran liegt, dass man halt mutwillig die Förderung gestrichen hat. Das ist aber global betrachtet absoluter Unsinn. Und die Menschen in, weiß ich nicht, den Wachstumsmärkten, Vietnam, Subsahara, Afrika etc., die werden mit dem Klammerbeutel gepudert, sich noch einen Verbrenner vor die Tür zu stellen, wenn sie stattdessen sich ein paar Photovoltaikzellen aufs Dach machen können und damit ihr Auto aufladen. Und das Auto kostet auch nur 15.000 Euro, weil es kommt aus China. Genau das wird alles zwangsläufig passieren. Nur in Deutschland erzählt man sich im Moment tapfer das exakte Gegenteil, weil vielleicht reicht es ja noch ein paar Jahre.
Ich muss jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli spielen und das runterholen, sozusagen ein bisschen. Wir haben heute schon darüber diskutiert. Das Problem aber bei dem natürlich ist, der Preis, nicht im Moment. Ja. Also es verkaufen sich E-Autos jetzt in Österreich, zum Beispiel in Deutschland, auch deshalb gerade nicht gut, weil der Preis einfach zu hoch ist, im Gegensatz zu China, muss man sagen. Ne?
Genau. Nur das ist halt ein Problem, das sich in einem sich exponentiell entwickelnden Markt von ganz alleine löst. Deswegen, das habe ich vorhin zu dir auch schon gesagt, also es ist im Moment, sich kein Elektroauto zu kaufen, ist durchaus rational, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es in 2 Jahren billiger und besser ist, ist halt ziemlich hoch. Also ich würde sogar sagen, die ist 100%. Ja, deswegen, das habe ich auch schon, wir sind heute mit meinem Elektroauto hierher gekommen, das ist geleast, weil ich mir auch denke, in 2 Jahren gibt es wahrscheinlich ein besseres für weniger Geld. Ja, im Moment in China überschlägt man sich mit neuen Rekorden, was neue Batterietechnologie angeht. Ja, es gibt jetzt Akkus, mit denen fährt ein Auto 1000 Kilometer weit und da ist nicht mal mehr Lithium drin. Also die Technologie entwickelt sich in einem atemberaubenden Tempo weiter und die Preise für Batteriespeicher fallen seit 20 Jahren ebenfalls exponentiell. Also das, was vor 20 Jahren noch 7.000 Dollar gekostet hat, kostet dieses Jahr 135 und nächstes Jahr, sagt Goldman Sachs, wahrscheinlich nur noch 99 Dollar. 7.099. Ja, das kriegt man halt, wenn man eine exponentielle Entwicklung hat. Ich habe die Zahlen alle im Kopf. Die Compound Annual Growth Rate, also die durchschnittliche Zuwachsrate im Bereich Batterietechnologie, Großspeicher etc., liegt bei 68%. Also die Menge der auf der Welt installierten Batterien zum Speichern von Strom steigt pro Jahr um 38%. Das ist eine hammersteile Exponentialkurve. Und insofern wird sich dieses Preisthema in kürzester Zeit einfach selbst vollständig erledigen. Nur wahrscheinlich, und das ist aber ein strategischer Fehler, den man sich selbst eingebrockt hat, wird er halt nicht von einer europäischen Automobilindustrie gelöst, der Fall. Weil die europäische Automobilindustrie sich ja bewusst entschieden hat, Batterietechnologie lieber nicht selber weiterzuentwickeln. Und jetzt gerade eben ist es wieder so, in Deutschland, in Europa werden im Moment massenweise Batterieprojekte gecancelt, weil man Angst hat, dass man mit dieser mittlerweile übermächtig erscheinenden Konkurrenz gar nicht mehr in Wettbewerb treten kann. Also es sind einfach groteske strategische Fehler gemacht worden, die, und jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück, alle damit zu tun haben, dass man sich gegenseitig immer so getan hat, als ob das irgendwie vielleicht doch wieder weggeht, dieses Thema Klimakrise. Aber die anderen, die etwas rationaler sind, in dem Fall muss man sagen, waren die Chinesen einfach deutlich rationaler. Ich bin kein großer Fan von China, ne? Ganz eine verbrecherische Diktatur, aber sie haben halt kein Öl. Ne? Und deswegen waren sie ganz frei darin zu sagen, ja gut, da ist das Problem, hier ist die Lösung, dann machen wir jetzt die Lösung, die anderen machen es nicht, ja gut, dann machen es halt wir. Ne? Der Rest des Marktes der Welt kauft dann unsere Produkte, nicht die aus Europa oder den USA.
Jetzt muss man sagen, China macht das jetzt ja auch nicht erst in erster Linie aus moralischen Gründen, sondern auch sagen, nicht aus Klimagründen, sondern sehr stark aus geschäftlichen Gründen.
Absolut.
Auch und aus Energiegründen, weil sie so viel Energie brauchen. Jetzt sagst, wir stehen gerade vor einigen Wahlen, jetzt sagst du in deinem Buch etwas Unerhörtes vielleicht, nämlich, dass es jetzt primär nicht mehr um die politischen Richtungen links, rechts, Mitte, progressiv, konservativ geht, sondern im Grunde mit verschiedenen Ausprägungen nur noch darum, fossil oder nicht fossil. War es auch ein Problem, dass das Thema so lange mit der Grünen Partei auch konnotiert war? Also dass man da jetzt sozusagen nicht mehr durchblickt, es geht wirklich nur mehr darum, fossil oder nicht fossil.
Ich glaube, das ist immer noch ein Problem. Also es ist ja so, das haben wir vorhin uns auch schon drüber unterhalten, also in deutschen Fernsehredaktionen wurde kolportiert, vor der Bundestagswahl im Jahr 2021 wurde immer wieder mal die Parole ausgegeben, man soll bloß nicht zu viel über das Klima und über Extremwetterereignisse berichten, weil das ist Wahlkampf für die Grünen. Und das muss man sich mal reinziehen. Ne? Also das ist die größte Katastrophe in der Geschichte der Menschheit, aber aus parteipolitischen Gründen halten wir es mal lieber ein bisschen unterm Deckel. Ja, weil die anderen halt keine Lösungen anzubieten haben. Also das ist ein riesiges Problem. Es ist auch das ist übrigens auch wieder was strategisch hergestellt worden ist. Also Charles Koch hat in Deutschland auch, aber in den USA noch viel ausgeprägt. Also die größten Innovationen im Bereich Klimadesinformation kommen immer aus den USA. Charles Koch hat im Jahr 2009, 2010, als Windenergie in den USA langsam zu wachsen anfing, und da gibt es ja bekanntlich große ebene Flächen, ja, so der ganze mittlere Westen, Kansas und so, ne, kennt man aus dem Wizard of Oz, oder in Texas. Texas ist im Moment ein boomendes erneuerbare Energienland, da gibt es jede Menge Platz, und der Bauer stellt fest, ich kann mit einem Windrad viel mehr Geld verdienen, als wenn ich mein Land landwirtschaftlich nutze. Aber Charles Koch hat damals Leute aus den von ihm finanzierten, also Charles Koch ist ein großer privater Ölunternehmer, Koch Industries, ein Mann, dessen Privatvermögen auf 58 Milliarden Dollar geschätzt wird.
Schaut ein bisschen aus wie Robert Redford in seinen späten Jahren.
Ja, das stimmt. Genau,
so wie so ein lieber Opi.
So ein freundlicher älterer Herr, ja, genau. Ist aber, glaube ich, der gefährlichste Mensch des Planeten, ehrlich gesagt. Wladimir Putin ist noch gefährlicher. Aber jedenfalls, Charles Koch hat jede Menge richtig schwere Schäden angerichtet. Unter anderem, also er hat Leute, von hochbezahlte Leute, die in Thinktanks arbeiten, in Regionalparlamente geschickt, um zu verhindern, dass dort Gesetze erlassen wurden, die Windenergie begünstigen. Und dabei das Narrativ gesät, das in den USA heute ganz tief sitzt, und in Deutschland eben auch und in Österreich vermutlich auch, Solar- und Windenergie sind irgendwie links. Ja, was natürlich total absurd ist. Das ist eine Methode, Strom herzustellen mit kostspieligen Hightech-Produkten. Ja, das hat keine politische Richtung. Aber erneuerbare Energien sind links ist ein Narrativ, das wiederum strategisch von Leuten, die sehr viel weiter in die Zukunft gucken, als hier die meisten das tun, platziert wurde zu einem Zeitpunkt, als noch niemand das so richtig auf dem Zettel hatte. Und wir alle erleben jetzt die Spätfolgen. Ja? Und deswegen redet in Deutschland die Union, das ist in Österreich wahrscheinlich auch so, jetzt reden alle über Atomkraft. Ja? Atomkraft ist wahnsinnig teuer und weltweit auf dem absteigenden Ast, aus gutem Grund, weil sie halt wahnsinnig teuer ist. Ja? Aber es ist halt das einzige andere, über das man auch noch reden kann, wenn man nicht über Sonne und Wind reden will, weil Sonne und Wind gehört ja schon den Grünen. Interessant, aber da gibt es in der Politikwissenschaft gibt es den Begriff Issue Ownership, wenn ein Thema einer bestimmten Partei zugeordnet wird und dieses Thema taucht in den Medien häufig auf, insbesondere wenn diese Partei in der Opposition ist, dann profitiert davon diese Partei. Das haben FDP und Union und in Deutschland, in Österreich wahrscheinlich ÖVP und FPÖ bei erneuerbaren Energien, glaube ich, sehr gut verstanden. Beim Thema Flüchtlinge und Migration irgendwie nicht. Ja, weil in Deutschland ist es ganz klar Issue Ownership, das Thema Flüchtlinge gehört der AfD, was aber Friedrich Merz nicht davon abhängt, die ganze Zeit Wahlkampf gegen Flüchtlinge zu machen. Also da gibt es so ein selektives Verständnis für politische Grundkonstanten, leider in dem Kontext. Aber ja, dass erneuerbare Energien grün und links sind, ist eins unserer zentralen Probleme.
Das geht sogar noch weiter. Darüber möchte ich noch ganz kurz sprechen, weil du Texas angesprochen hast. In Texas kann man sich das ja fast wie unter einem Brennglas anschauen, diese, diese Strategien und dieser Kampf gegeneinander. Es kommt in deinem Buch auch vor, es wird ja nicht nur als links geframed, sondern als woke geframed, was ja eigentlich noch viel absurder ist. Also woke heißt in Wirklichkeit übersetzt achtsam, antidiskriminierend und so weiter. Aber es wird geframed als woke eine technische Energieform. Und das passiert ja zum Beispiel in Texas. Ne? Also da gibt es ja jetzt auch gerade wieder so diesen Versuch, wir müssen die Leute wieder vom Wind ein bisschen wegkriegen und die Ranger wieder ein bisschen vom Wind auch ein bisschen wegkriegen. Da kann man sich das eigentlich unter einem Brennglas anschauen, wie da gearbeitet wird sozusagen.
Da gibt es auch interessanterweise, da gibt es zwei Organisationen, die auch fast gleich heißen, Texas Landowners irgendwas, Coalition. Und die einen sind die, die sagen, ja Entschuldigung, ich verdiene aber mit meinen Windrädern am meisten Geld, ich baue jetzt Windkraft und die sind sehr zufrieden. Und die anderen, die werden finanziert von Charles Koch und machen halt das Gegenteil, ist ja klar. Das ist aber tatsächlich in Texas, ich glaube Arnold Schwarzenegger war das, der gesagt hat, es wäre schlauer, wenn man aufhören würde, über Klima zu reden, sondern man soll, also in den USA, sondern man soll lieber über Pollution reden, weil saubere Luft und sauberes Wasser und so weiter, das ist sowas, da kann sich auch der Farmer in Montana oder Texas damit identifizieren. Und also wenn man in dem Moment, in dem man sozusagen den gesetzten toxischen Frame wegnimmt, werden plötzlich Dinge, die eigentlich ohnehin schon klar und einfach sind, noch klarer und einfacher. Also ich glaube, das ist im Moment eine zentrale strategische Kommunikationsaufgabe. Zum Glück, ganz so schlimm ist es bei uns ja nicht, aber es hat schon auch funktioniert bis zum höchsten Grad, glaube ich. Ja.
Wie wird man denn, ganz kurz noch gefragt, das muss ich nicht lang beantworten, aber wie wird man denn, die Menschen hier hören, Charles Koch, einer der größten Öl- und Gasunternehmer seit Jahrzehnten, wenn man das Buch liest, dann wird man wirklich verdrießlich, weil man kann es einfach teilweise gar nicht glauben. Wie wird man auf diesen Mann zurückblicken? Der ist jetzt 91, glaube ich. Wie wird man zurückschauen eines Tages?
Also ich glaube, dass die alle, die in der Öl- und Gasindustrie waren und natürlich am Ruder waren und die vor allem die Politik beeinflusst gemacht haben in diesem Bereich. Und da ist Charles Koch sehr, sehr, sehr weit vorne. Und das ist auch jemand, das ist ein hochintelligenter Mann, der strategisch in den 70er Jahren damit angefangen hat. Ja, das muss man echt sagen. Also der hat auch führt schon seit den 70er Jahren Seminare für Richterinnen und Richter durch, in denen er ihnen erklärt, wie amerikanische Marktwirtschaft zu funktionieren hat. Mittlerweile sitzen manche von denen halt im Supreme Court. Also ist ein Mann mit einem sehr, sehr weiten Blick und einem sehr langen Atem, der maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass die Welt jetzt am Abgrund steht. Also ich glaube, dass man auf all diese Leute, die wird man als absolute Schwerverbrecher betrachten. Das ist aus meiner Sicht glasklar. Es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr, weil es wird auf absehbare Zeit, so bitter das ist, jetzt erstmal immer schlimmer. Das ist schon eingepreist. Und irgendwann werden die Leute vermutlich sauer. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, wann dieser Zeitpunkt erreicht wird. Aber dass Charles Koch als Verbrecher in die Geschichte eingehen wird, bin ich mir hundertprozentig sicher.
Einer der Männer, die Welt verbrennen. Den Supreme Court hast du angesprochen, also die Richter und Richterinnen, wo offenbar auch im Hintergrund sehr viel passiert ist, dass die das werden, was sie jetzt sind. Da geht es auch um Klimaklagen wahrscheinlich am Ende des Tages vielleicht. Ne?
Ja klar, also es ist, ein amerikanisches Magazin hat, es gab vor ein paar Jahren eine Entscheidung, in der die amerikanische Umweltbehörde EPA vom Supreme Court daran gehindert wurde, Vorgaben für den CO2-Ausstoß von Kohlekraftwerken zu machen. Ein Supreme Court-Urteil zugunsten der Kohlebranche und gegen alle anderen. Und ein amerikanisches Magazin hat damals getitelt, Charles Koch now gets the Supreme Court decisions that he paid for. Und das ist ja nicht die einzige. Also der Supreme Court hat auch in dieser Saison jetzt wieder schon mehrere Urteile gefällt, wo absolut klar ist, dass da sozusagen den Interessen insbesondere der Öl und Gas und zum Teil eben auch der Kohlebranche Rechnung getragen wird. Und das ist ein mit sehr viel Ausdauer herbeigeführter strategischer Erfolg.
Du hast gesagt, wenn man die Debatten auch hierzulande in Deutschland, in Österreich auch verstehen will, muss man in die USA schauen, also was jetzt Desinformation betrifft. Dazu möchte ich dann gleich noch kommen, aber kurz davor, wir stehen ja auch in den USA vor einer Wahl zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Und das Projekt, an dem das Donald Trump gerade wieder geleugnet hat in der Fernsehdebatte, die gerade über die Bühne ging, ist das Projekt 2025, also 2025, das du einmal als fossilen Gottesstaat bezeichnet hast in einer deiner Kolumnen. Das heißt, da wird etwas vorbereitet, was Donald Trump dann sozusagen oder die Nomenklatur dann umsetzen soll. Und ich habe mir das ein bisschen zusammengeschrieben und angeschaut, was da alles drinstehen würde. Und da steht zum Beispiel Abschaffung der NOAA, das ist jene Behörde, die die wichtigsten CO2-Messungen durchführt, radikale Verkleinerung der Umweltbehörde EPA, Wetterdaten privatisieren, Privatisierung der Katastrophenhilfe, die wissenschaftliche Beweislast so hoch ansetzen, dass die amerikanische Umweltbehörde nie etwas regulieren kann, Öl- und Gasbohrungen ausweiten, keine Gelder mehr aus dem Inflation Reduction Act von Joe Biden ausgeben, also eigentlich keine Gelder mehr für Erneuerbare. Ne? Also das ist der Plan, wenn Donald Trump gewählt wird, ja, im Neujahr.
Also, und das Irre ist aber, das ist eben in diesem Fall tatsächlich verknüpft mit so christlich-fundamentalistischen Positionen. Also zum Beispiel soll die amerikanische Außenpolitik sich primär darauf beschränken, mit christlichen Organisationen vor Ort zusammenzuarbeiten. Und jetzt steht in der amerikanischen Verfassung die Trennung von Religion und Staat, aber das soll mit diesem Projekt verhindert werden. Also das ist sozusagen, das ist immer diese Verknüpfung. Also dieses, der Windenergie ist woke, das Gegenteil, das Gegenstück dazu ist, fossile Energie ist fundamental evangelikal-christlich. Und diese Verknüpfung stellen diese Leute selbst her. Und gleichzeitig ist es so, Charles Koch, glaube ich, ist selbst kein besonders religiöser Mensch, aber seine Organisationen und Leute, die seit Jahrzehnten in seinen Organisationen arbeiten, waren maßgeblich an diesem Papier beteiligt. Und welche Aspekte davon ihm besonders am Herzen liegen, kann man sich ja vorstellen. Ja, ist ja klar.
Um von den USA dann jetzt gleich wieder zu Österreich zurückzukehren, aber ganz kurz dort noch zu bleiben, in der Diskussion Trump-Harris hat sie Trump auch vor wenigen Tagen auf der Bühne vorgeworfen, er hat gesagt, auf Wahlveranstaltungen, dass Windräder Krebs verursachen. Und um das jetzt quasi nach Österreich zu holen und zu zeigen, dass das eben nicht nur dort in den USA passiert, am letzten Sonntag hat sich ein Kollege vom Profil von mir in Tulln in Niederösterreich umgeschaut, und zwar haben sich dort Windkraftgegner getroffen. Ein Kollege vom Profil macht sich da immer wieder die Mühe, sich das anzuschauen, das ist sicher nicht immer ganz, ganz einfach. Es hieß erstens, es gibt dort keine politischen Parteien, also sozusagen das war so das Programm dort, stimmte aber nicht, sondern es war die MFG vor Ort. Das ist eine Anti-Impf-Kampagnen, Anti-Impf-Partei in Österreich, und Rechtsextreme hatten in Telegram-Gruppen auch zur Teilnahme aufgerufen. Und jetzt kommt's, man setzte sich für von Impfschäden betroffene Personen gegen linkswoke sexualpädagogische Ideologien, gegen kriegswirtschaftliche Entwicklungen in der EU und gegen den Ausbau der Windkraft ein. Das klingt jetzt irgendwie so interessanterweise als wie diese Mischung, die wir mehr oder weniger gerade besprochen haben. Ne? Also das ist jetzt, kommt ja irgendwo her.
Es ist immer das Gleiche. Also es ist auch, man kann es in Deutschland, mit Österreich gehe ich nicht so aus, in Deutschland kann man es auch personell nachzeichnen. Also die gleichen Leute, die 2014 auf die Straße gegangen sind und behauptet haben, die NATO ist schuld daran, dass Putin auf der Krim einmarschiert ist und Lügenpresse skandiert haben, die waren dann im Herbst des gleichen Jahres bei Pegida dabei und waren plötzlich also besorgt über die Islamierung des Abendlandes. Dann waren sie alle Impfgegner und Corona-Leugner. Und natürlich sind sie auch alle Klimawandelleugner. Ja, das ist alles ein Konglomerat. Das hat einiges mit den Interessen Russlands zu tun, weil also Russland hat natürlich zwei zentrale Interessen, nämlich einmal einen Markt für fossile Brennstoffe erhalten und auf der anderen Seite Europa destabilisieren, wo es nur geht. Eine ganz einfache Faustregel ist für politische Entscheidungen, wenn Putin es will, tu das Gegenteil. Ja, die Briten erfahren es gerade am eigenen Leib. Ja. Putin hat kräftig mitfinanziert die Brexit-Kampagne und auch entsprechende Bot-Kampagne und so weiter. Das ist wiederum klar nachgezeichnet. Also ich glaube, sowas wie Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, zum Teil auch Rechtsradikalismus, das ist einfach so das klassische Destabilisierungsprogramm. Man setzt sich halt auf das, was gerade geht, so thematisch. Aber es wird immer verknüpft mit: und übrigens, Windenergie ist des Teufels und wir brauchen weiter Öl und Gas. Also man wird diese Verknüpfung Rechtsradikalismus, Verschwörungstheorie, Wissenschaftsskepsis, was natürlich wiederum viel mit Klimaskepsis zu tun hat, und Feindschaft gegenüber erneuerbaren Energien immer wieder finden. Es ist ein solides, festes Konglomerat von ideologischen Grundpositionen, die über die Jahre absichtsvoll und zum Teil, wie gesagt, von einem bleibenden Cast von Akteuren hergestellt worden sind. Und leider muss man sagen, die Pandemie hat diesen Leuten sehr geholfen, weil die hat so viele Leute so bedrängt und so unglücklich gemacht und vereinzelt, das hat auch viel mit Einsamkeit zu tun, das muss man auch sagen, dass die Rekrutierung da halt einfach hervorragend funktioniert hat. Und wenn man dann erst mit den einen Quatsch glaubt, dann ist man bei dem ganzen anderen Quatsch halt auch mit im Boot.
Jetzt ist ein Argument aber, auch Klimaschutz sei ein Geschäftsmodell, das zulasten des Großteils der Bevölkerung gehe. Also das ist ein Argument, das dort immer wieder gespielt wird. Und das verfängt, glaube ich, schon sehr stark. Ne? Also diese Transformation ist ja auch nicht so einfach. Man kann jetzt nicht sagen, das funktioniert von einem Tag auf den anderen. Energie muss billig sein. Das war immer so der Deal auch, jetzt gerade vor Wahlen. Und man hat das Gefühl, mir wird da was weggenommen. Wie kommen wir denn aus dem raus? Weil ich glaube, das ist ein Punkt, der am meisten verfängt, sozusagen, bei diesen Demonstrationen und so weiter.
Also ich glaube, also erstens mal, es gibt einen Unterschied zwischen Kosten und Investitionen. Den haben die meisten Leute nicht so richtig auf dem Zettel. Das ist auch was mich im Vorfeld der letzten Bundestagswahl in Deutschland auch wahnsinnig gemacht hat, dass in jeder Kandidatendebatte wurde wieder gefragt, ja, was kostet das denn alles? Ja, aber dass das halt Investitionen sind und dass die dann anschließend Erträge bringen. Ja, jeder, der, es gibt gerade eine neue Studie zur Bereitschaft von Leuten in Deutschland, sich Photovoltaik, Wärmepumpen etc. einzubauen. Ja? 82% der Deutschen finden die Energiewende wichtig oder sehr wichtig. 82%. Und immer noch über 60% sind bereit, selbst etwas dafür zu tun. Wenn man die öffentliche Debatte so verfolgt, hat man nicht den Eindruck, dass das so ist. Das sind aber die tatsächlichen Fakten. Und also wie gesagt, deswegen ist die politische Debatte auch so erregt und so erhitzt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich jetzt hin?
Wie man sozusagen aus dem rauskommt, dass der Preis natürlich eine Rolle spielt. Ja.
Also es muss den Leuten klar gemacht werden, da wollte ich hin. Die Leute bauen sich ja einen Speicher in den Keller und eine Photovoltaikanlage aufs Dach und eine Wärmepumpe fürs Haus, weil sie nicht blöd sind. Weil sie es können und weil sie wissen, das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, das ist total angenehm, wenn einem der Gaspreis völlig wurscht ist. Ja? Und es ist natürlich auf die Dauer auch billiger. Und das Gleiche gilt auch für das Energiesystem eines Landes. Auf die Dauer ist ein vollständiges erneuerbares Energiesystem, das im Moment, was am teuersten ist, ist der Netzausbau. Der ist jetzt deshalb so teuer und fällt, und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland fällt er jetzt der Ampel auf die Füße.
Sehr ähnlich.
Weil die 16 Jahre Regierungen Merkel, das sollte der Netzausbau so verlaufen, nach den Plänen, die sich diese Regierung selbst gesetzt hatte, er ist aber leider so verlaufen. Und diese Lücke wurde immer größer. Und diese Lücke, das ist das, was jetzt Kosten verursacht. Man hat die Leitungen nicht dann gebaut, als man es eigentlich wollte und gemacht hätte haben müssen, weil es gab ja Gas aus Russland. Und wenn dieser Umbau aber erstmal abgeschlossen ist, genauso wie wenn ich die Photovoltaikanlage und den Speicher und die Wärmepumpe erstmal habe, ab da wird es dann halt richtig billig. Und zwar langfristig. Abgesehen davon ist es leiser, schöner, heller, es stinkt nicht und es stürzt uns nicht alle in den Abgrund. Also es hat ausschließlich Vorteile. Man muss halt dazwischen mal ein paar Jahre lang Geld in die Hand nehmen. Und das ist auch nicht so schwer zu erklären. Das Blöde ist halt, wenn es Leute gibt, deren politische Botschaft eigentlich immer noch ist, es könnte auch irgendwie anders gehen. Wir wissen zwar noch nicht so genau wie, aber es geht auch noch irgendwie anders. Solange du diesen politischen Zweifel nähren kannst, kannst du auch den Widerstand natürlich am Leben erhalten.
Aber das heißt auch, die Verantwortung übernehmen und gut gewillt sind, die müssen richtig viel Geld in die Hand nehmen auch. Nicht? Weil man kann jetzt sagen, also der Häuselbauer, der sich immer mehr die Wärmepumpe und die PV-Anlage aufs Dach stellt und einbaut, den gibt's zur Genüge, aber das ist eine gewisse Schicht. Es gibt auch viele, die können sich das nicht leisten.
Genau.
Das heißt, da müsste es eine Umverteilung geben, da müsste es etwas geben, da müsste richtig viel Geld auch in die Hand genommen werden, um zu sagen, wir machen das jetzt und das kriegt sie dafür sozusagen.
Naja, also wir haben zum Beispiel, ich habe ja vorhin die Zahl für weltweit gesagt, wir haben in Deutschland irgendwas zwischen 40 und 50 Milliarden fossile Subventionen im Jahr. Ja? Wenn wir die jetzt einfach mal alle streichen würden und die stattdessen in Subventionen für Wärmepumpen und erneuerbare Energien verwandeln, wäre der Käse gegessen, ganz einfach. Ja? Das ist eine rein politische Frage. Es ist die Frage, wem nimmst du was weg? Und im Moment sind die Leute, denen da was weggenommen würde, leider noch sehr gut darin, sich zu wehren. Aber das ist das, was zu erreichen ist. Ich glaube, die Finanzierung ist wirklich nicht das Problem. Auch nicht dann, wenn man zum Beispiel, wenn man anfangen würde, mal CO2 so zu bepreisen, wie das eigentlich bepreist werden müsste, dann schwimmt man auf einmal im Geld. Ja, das bedeutet natürlich, dass erstmal für die Leute, die von fossilen Brennstoffen abhängig sind, alles teuer. Die Ideen waren ja alle da. Ja? Die Idee war ja, wir machen jetzt einen CO2-Preis, damit nehmen wir jede Menge Geld ein. Dann gibt es ein Klimageld, das geben wir den Leuten in die Hand. Das funktioniert in anderen Ländern auch. Dann können die Leute selber entscheiden, gut, ich fahre jetzt nicht mehr mit dem Auto, weil das ist sehr teuer mittlerweile durch den CO2-Preis. Ich fahre lieber mit der Bahn. Dann bleibt mir von dem Geld was übrig und ich bin hinterher wohlhabender als vorher. Das war die Idee. Unglücklicherweise hat das innerhalb der Ampelregierung leider nicht funktioniert. Der erste Teil der Idee, mit dem hat man angefangen, und den zweiten, von dem hat man sich dann im Laufe der Legislaturperiode verabschiedet. So, wenn man es halt politisch schlampig macht, dann spielt man am Ende den Leuten in die Hände, die sagen, das kostet mich doch bloß alles Geld.
Um zu den ein bisschen mehr zu den Lösungen zu kommen, eine Frage aus der Region im Vorfeld war nämlich genau auch das, was machen Länder, die niedrige CO2-Emissionen haben, wo eben diese Transformation schon funktioniert hat und wo die Leute auch mitmachen, was machen die richtig, also wo liegen die Lösungen? Und jetzt sind wir hier in Vorarlberg, Schweiz und Liechtenstein, die sind nicht weit entfernt. 2023 hatten die höchsten CO2-Steuern, wusste ich selber nicht. In Schweden gibt es das Gesundheit seit 1991 bereits, also Dänemark hat jetzt auch als erstes Land der Welt eine CO2-Steuer eingeführt mit sehr viel Vorlauf gegen die Landwirtschaft. Natürlich gegen zuerst massiven Lobbywiderständen der Landwirtschaft, weil natürlich mit Methan, also sozusagen die Tiere, Schweine und auch Kühe mit Methanemissionen ein Riesenfaktor sind. Methan ist ein sehr radikales Treibhausgas. Und es hat aber mit sehr viel Vorlauf dann funktioniert, weil es eigentlich eine sehr starke Steuer mit Rückverteilung ist. Die zahlen viel weniger, wenn sie sich technologisieren, wenn sie sich modernisieren und so weiter. Und das ist eigentlich eine Hilfestellung. Das heißt, es geht offenbar.
Ja, es geht. Man muss sich halt nur darüber einig sein, dass man dieses Ziel wirklich erreichen will. Und das ist, glaube ich, in vielen Ländern im Moment immer noch das Problem, dass es ist gelungen, dafür zu sorgen, dass man sich auf die Erreichung dieses Zieles nicht verständigen kann, weil man immer so tut, als ob es irgendwie da noch irgendwas anderes gäbe. Wir müssen nur einmal richtig hingucken und dann sehen wir das, was wir stattdessen machen. Im Moment sehe ich es noch nicht, aber gleich sehe ich es. Und wenn ich es dann sehe, dann brauchen wir das alles nicht. Das ist im Moment der politische Status quo, bei uns und bei euch, glaube ich auch. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt und das ist ein Lobbyerfolg. Ja? Und das ist das, wogegen man Widerstand leisten muss. Und das ist halt, es gibt ein Zitat von einem dänischen Politiker, der gefragt wurde, wieso klappt denn das bei euch alles so geräuschlos, wie du gerade beschreibst mit dem Umstellen auf Erneuerbare und so weiter. Und die Antwort ist ja, bei uns scheint es keine nennenswerte Anti-Klimaschutz-Lobby zu geben. Ja, bei uns halt schon. Ja, das ist das Problem. Und das hat natürlich historische Gründe. Also in Deutschland ist halt Kohle war halt, das ist übrigens auch sowas, ne? Kohle war in Deutschland, es gibt eine absurde Talkshow aus den 80er Jahren, da sitzt Franz Josef Strauß, den Älteren erinnern sich, ja, der war also einer der schwärzesten Politiker, die es in Deutschland jemals gab. Und macht Werbung, sitzt Johannes Rau gegenüber, der damals Ministerpräsident im Kohleland Nordrhein-Westfalen war. Und Johannes Rau, SPD, Sozialdemokrat, macht Werbung für die Kohle. Und Franz Josef Strauß spricht von den klimatischen Bedingungen, die verändert werden durch das Verbrennen von Kohle in den 80ern. Aber um dann Werbung für Atomkraft zu machen. Aber also damals war dieses Rechts-Links noch nicht ganz so klar. Das wurde dann sozusagen aber in den 90ern sehr effektiv so hergestellt, dass es dann doch irgendwie klar war. Wobei auch die SPD in Deutschland sich lange von der Kohle nicht verabschieden konnte. Also die Kohle als Identifikationsmerkmal und Machtinstrument und wir haben das selber und wir haben deswegen eine Montanindustrie und die Schwerindustrie und darauf aufbauen die Automobilindustrie und so. Das ist alles Identitätsmerkmal gewesen und sowas erzeugt natürlich einerseits Strukturen, ja, halb Nordrhein-Westfalen ist irgendwie an RWE beteiligt, also auch die einzelnen Kommunen, die haben alle gar keine Lust, dass RWE irgendwie keine Kohle mehr ausbuddelt Und das andere ist, es erzeugt eben auch emotionale Strukturen, die dafür sorgen, dass es dann starke Widerstände gibt. Ihr habt es in Österreich ja gut, ihr habt Berge. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt, das haben wir jetzt eher nicht so viele davon leider, und der Höchste steht auch zur Hälfte nicht mal bei uns. Wenn ihr jetzt anfangt, erneuerbare Energien in so... Ach, noch eine Quizfrage. Wie viel Prozent der deutschen Stromverbrauchs werden im Moment erneuerbar gedeckt? Schätzen Sie mal im Kopf. Wie viel Prozent? Richtige Antwort ist 60%.
Wie viel sind es in Österreich? Wer weiß das? Bitte? 40, es ist das Doppelte, es sind so circa 80, es sind glaube ich mittlerweile sogar über 80, was aber sehr stark an der Wasserkraft liegt. Also genau. Wasserkraft gibt es Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg schon.
Darauf wollte ich raus. Also ihr habt Berge. Berge haben den Vorteil, man kann damit Wasserkraft machen, aber man kann auch was anderes machen. Man kann nämlich Pumpspeicherkraftwerke bauen. Und dann ist man gar nicht auf die exponentiell fallenden Batteriespeicherpreise angewiesen, die in Deutschland bald dafür sorgen werden, dass die Leute den Strom kaufen, wenn er billig ist, und wieder verkaufen, wenn er teuer ist, und damit sozusagen Netzstabilisierung zu einer Dienstleistung wird. Das wird auf jeden Fall passieren, können Sie mich darauf festnageln. In Österreich könnt ihr den Strom in Pumpspeicherkraftwerken speichern. China baut im Moment übrigens mehr Pumpspeicherkraftwerke, als auf dem ganzen Planeten Erde im Moment existieren, ja, weil die haben das auch schon verstanden. Also wer Berge hat, kann sich glücklich schätzen, weil Wasserkraft und Pumpspeicherkraftwerke, aber in dem Moment, in dem ich ein Energiesystem habe, das aus erneuerbaren Energien, Wind, Sonne und Speicherkapazität besteht, bin ich absolut raus aus der ganzen Sache. Ja? Und dann muss ich weder Wladimir Putin Geld geben, noch Mohammed bin Salman, noch dem Emir von Katar, der die Hamas finanziert. Ja? Ein absolut paradiesischer Zustand, gegen den wir uns irgendwie mit Händen und Füßen wehren.
Jetzt muss man in Österreich sagen, man muss den Überschuss an Strom aus Wind und Sonne aus dem Osten in die Pumpspeicherkraftwerke gerade hier noch vor Arlberg bekommen. Das ist ja noch quasi die Herausforderung. Burgenland hat dann, glaube ich, 8-mal so viel Energie, wie es eigentlich brauchen würde.
Ja, aber es ist immer noch mehr als von der Ostsee nach München. Also das muss man schon sagen. So weit ist es gar nicht. Das schafft ihr schon. Ne?
Ich habe übrigens auch einiges gelernt, nämlich also Wärmepumpen zum Beispiel, weil wir vorher bei der Schweiz waren. Ich habe gelernt, dass das Zürcher Rathaus hat seit 1938, glaube ich, eine Wärmepumpe, schreibst du?
Ja, also oder? Seit den 30ern auf jeden Fall. Ich habe die genaue Jahreszahl im
Kopf. Und genau. Um beim Positiven und bei den Lösungen zu bleiben, die Technik der Wärmepumpe ist ja vor allem so, dass man mit geringem Stromeinsatz möglichst viel Raumwärme hat. Und es ist ja auch in Zukunft so, muss man sagen, man braucht ja gar nicht mehr so viel Energie in Zukunft, wie man gebraucht hat, genau. Weil man eben mit Erneuerbaren viel mehr Energie herstellen kann, also wirklich direkt nutzbare Energie, wie mit dem Verbrennen.
Ja, es ist tatsächlich so, das ist so ein ganz beliebtes Argument, also das ist übrigens noch ein ganz toller Pre-Banking-Schlüssel. Wenn jemand kommt mit dem Begriff Primärenergie und sagt, das kann alles gar nicht klappen, weil wir müssten so und so viel Primärenergie ersetzen, dann lügt er sie an. Ja? Weil Primärenergie, also wie viel die Primärenergie, die ein Auto bewegt beispielsweise, ist halt der Sprit, den ich da reinfülle und dann verbrenne. Wie viel Prozent dieses Sprits bewegt tatsächlich das Auto? 20%. Ja? 4/5 davon heizen die Umgebung. Deswegen kann man übrigens im Motorraum seines Autos leckere Fischgerichte kochen, tatsächlich. Es geht wirklich, gibt es ein Kochbuch. 20
Lachs, glaube ich.
Lachs mit Spinat, 20 Minuten auf den Ansaugkrümmer in Alufolie an der nächsten Raststätte. Das geht mit dem Elektroauto nicht. Aber in der Regel verheizen sie halt die 80% einfach, machen sie die Umgebungsluft warm und die Karosserie. Das heißt, sie müssen also nicht die 100% ersetzen, sondern sie müssen nur die 20% ersetzen. Und so ist es bei fast allen anderen Prozessen auch. Immer wenn ich etwas verbrenne, Grundregeln der Thermodynamik, verschwende ich einen Großteil der Energie immer, auch wenn ich Wasserstoff verbrenne übrigens. Deswegen sollte man das auch auf die Male beschränken, wo es wirklich nicht anders geht. Eine Wärmepumpe dagegen macht aus einer Kilowattstunde Strom 3 bis 4 Kilowattstunden Heizenergie. Die Jahresarbeitszahl ist das Stichwort. Eine Jahresarbeitszahl von 3 bedeutet, wenn ich eine Kilowattstunde Strom reinstecke, kriege ich 3 Kilowattstunden Wärme raus. Das ist wie Magie. Ja, ist fast wie ein Perpetuum mobile, aber halt nur fast. Was mit Gasen zu tun hat, die zusammengedrückt werden und sich ausdehnen und so weiter. Es ist nicht so wichtig, wie das funktioniert im Detail, aber es funktioniert wahnsinnig gut. Es ist eine absolute Wundertechnologie. Elektroauto ist auch eine ziemliche Wundertechnologie. Ein Elektroauto, wenn man mit Windstrom, E-Fuels, ich weiß nicht, ob die in Österreich auch so populär sind wie bei der FDP in Deutschland, E-Fuels, ganz tolles. Also ich mache Wasserstoff aus Windstrom und den vermische ich dann mit CO2, das ich vorher aus der Luft geholt habe oder aus dem Zementwerk, auf jeden Fall unter Energieeinsatz. Die vermische ich miteinander zu einer Flüssigkeit. Ich habe mir mal so eine Anlage zeigen lassen. Sieht aus, ist so eine klare Flüssigkeit, riecht wie Tequila. Die kann man dann in ein Auto füllen und verbrennen. Und tatsächlich kann man damit ganz normal mit einem Dieselauto, könnte man auch mit E-Fuels fahren. Das Dumme ist, um das Auto die gleiche Strecke zu bewegen, brauche ich beim E-Fuel-Auto im Vergleich zum Elektroauto 7-mal so viel Windstrom. Also das E-Fuel-Auto fährt 1/7 der Strecke wie das Elektroauto mit dem gleichen Strom. Ist halt eine blöde Idee, ja? Weil ich mehrere Umwandlungsverluste habe und am Ende dann wieder dieses hirnrissig ineffiziente Uralt-Modell-Verbrennungsmotor benutze, das 4/5 Energie durch den Schornstein jagt. Bei einer Gasheizung ist genau das Gleiche. Ja? Also selbst ein moderner Brennwertkessel, da ist die Luft, die oben aus dem Schlot kommt, ist immer noch 40, 50 Grad heiß. Klingt nicht so heiß, aber 40 Grad heiße Badewanne merkt man schon. Ne? Also es ist egal, um welchen Prozess es sich handelt. Es ist immer so, dass der elektrifizierte Prozess viel, in der Regel 1/5 der Energie braucht wie der andere. Und dazu kommt nochmals, das wissen auch ganz viele Leute nicht, mal kurz im Kopf schätzen, wie viel Prozent des internationalen Schiffsverkehrs transportiert fossile Brennstoffe. Schiffsverkehr ist ein Riesenproblem, ne? Macht 2%, ungefähr 2,5% der Emissionen weltweit, ungefähr so viel wie der Flugverkehr, weil die ja alle massenweise Diesel verbrennen. 40% dieser Boote fahren Öl und Gas und Kohle durch die Gegend. Ja? Also in dem Moment, in dem wir keine Öl und Gas und Kohle mehr durch die Gegend fahren müssen, haben wir 40% des internationalen Schiffsverkehrs gecancelt. Was natürlich wiederum eine neue Lobbygruppe erzeugt, die ein hohes Interesse daran hat, dass weiter fossile Brennstoffe verbrannt werden und so weiter. Es geht, wie gesagt, es geht am Ende immer ums Geld. Und die Informationen, die dann dazu führen, dass wenn man schlau rechnet, an den Punkt kommt, dass man sagt, Moment, das ist aber doch eigentlich relativ doof, lass uns doch lieber das machen. Dann gibt es immer Leute, die sagen, nein, aber es gibt Gründe, das anders nicht zu machen.
Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, die Wärmepumpe ist die letzte Entfremdung des Menschen vom Feuer. Ja. Und jetzt bin ich auch mal kurz populistisch. Schauen Sie mal. Schauen Sie mal. Papi hat Feuer gemacht. Das ist heute besonders schön an diesem Tag, oder? Jetzt sagt nur Christian Stöcker etwas Unerhörtes in seinem Buch, weil er ist ja furchtbar radikal. Er sagt, jetzt müssen wir schnellstens ein psychologisches Kunststück vollbringen. Wir müssen die hunderttausende von Jahren alte Assoziation Feuer ist gut auflösen.
Ja, also jetzt muss ich mal erstmal Bekenntnis. Ja? Ich bin schon seit meiner Kindheit ein großer Zündler. Ja? Ich habe immer gerne Feuer angezündet. Also jetzt nicht Gebäude, sondern
also doch nicht so ernst gemeint.
Ja? Ist kein Brandstifter, keine Sorge. Aber wie jeder Junge
habe ich
gerne Feuer angezündet. Aber und ich finde auch, es ist immer noch schön, vor einem Kamin zu sitzen, in dem was brennt und so weiter. Kriegen wir aus uns selbst nicht raus. Es ist aber gleichzeitig auch ein schönes Beispiel für die Art und Weise, wie wir Dinge, um unsere kognitive Dissonanz zu reduzieren, im Laufe der Zeit umgedichtet haben. Ja? Also wir finden ja zum Beispiel bis zu einem gewissen Grad, ich auch, dass Holzrauch gut riecht. Richtig? Holzrauch riecht gut. Ja? Ist aber halt hoch gesundheitsschädlich. Also Holzrauch ist echt was verdammt Gefährliches. Und es sterben jedes Jahr Millionen von Menschen, weil sie in geschlossenen Räumen mit Verbrennungsprozessen heizen müssen in bestimmten Teilen der Welt. Also wir haben uns selbst beigebracht, dass Feuer etwas Gutes, etwas Wichtiges, etwas Zentrales ist. Es gibt ein philosophisches Buch über das Thema von einem Philosophen und Chemiker, Söntgen heißt der Mann, Abschied vom Feuer. Da ist es noch viel philosophischer und feuilletonistischer aufgedröselt, als ich das jetzt in dem Buch gemacht habe. Aber ganz viel von dem, was diese Verbrennungsprozesse tun, haben wir über die Jahre zu etwas Schönem erklärt, obwohl es alles andere als schön ist. Zum Beispiel Motorenlärm. Ja? Es gibt Leute, die finden es schön, wenn ihr Auto oder ihr Motorrad Krach macht. Die machen sogar dran rum, damit es noch mehr Krach macht. Und es ist nachweislich so, dass das gesundheitsschädlich ist, dieser Lärm. Ja, der macht, erzeugt Herzkrankheiten und Diabetes, ungelogen, ist ganz klar nachgewiesen. Ja, jemand, der viel Motorenlärm hört, wird schneller krank. Aber wir haben uns selbst beigebracht, das schön zu finden. Wir haben auch uns beigebracht, den Geruch von Benzin attraktiv zu finden oder tropfendes Öl irgendwie ehrlich und so weiter. Also ganz viele Dinge, die im Grunde totaler Quatsch sind, haben wir umgedeutet in ästhetischen Genuss. Und das ist natürlich extrem schwer, sich davon zu lösen. Bei dem Wärmepumpenbeispiel muss ich allerdings sagen, also ich kann das an vielen Punkten sehr gut verstehen. Ich gehöre auch nicht, also ja, Kachelmann führt ja so einen Ein-Mann-Feldzug gegen private Holzöfen. Er hat auch im Grunde recht, weil die wahnsinnig viel Feinstaub produzieren und so weiter. Aber ich kann irgendwie trotzdem verstehen, dass sich die Leute so einen Holzofen ins Haus bauen, weil es halt auch irgendwie schnuckelig ist. Aber die Leute, die das machen, müssen das ja nicht. Die müssen ihr Haus nicht damit heizen in der Regel. Aber wenn es uns nicht gelingt, diese Assoziation zu kappen, haben wir ein Problem. Bei der Gasheizung muss ich sagen, also wie viele von Ihnen sind schon mal in den Keller gestiegen und haben sich ein bisschen neben die Gasheizung gestellt? Ja, weil das so heimlich rauscht. Ich glaube nicht, oder? Also die Idee, dass die Wärmepumpe oder der Verbrennungsmotor irgendwie eine Technologie sind, die aus ästhetischen Gründen erhaltungswert sind, die Gasheizung, Entschuldigung, oder Ölheizung oder der Verbrennungsmotor, die ist einfach, wenn man 3 Minuten drüber nachdenkt, erkennbar widersinnig. Und also zu so viel Abstraktion wie, also für, das macht nicht mehr, wenn ich wegen der Heizung stehe, aber dafür bleibt der Planet bewohnbar. Ich finde, so viel Abstraktionsvermögen kann man eigentlich mittlerweile schon verlangen.
Also doch ein bisschen ein Brandstifter, der Herr Stöcker, weil er hat jetzt wahrscheinlich nicht jedem hier aus der Seele gesprochen. Ich habe jetzt zum Abschied noch...
Wie viele von Ihnen haben schon mal in Ihrer Gasheizung gelauscht? Mal ehrlich, oder? Also komm, ist doch totaler Quatsch. Also...
Ich habe jetzt, um dich ein bisschen einzubremsen, habe ich jetzt noch eine Quizfrage für dich.
Ja, okay.
Und zwar, die Frage ist, in welchem Land wurde das gesagt? Unter dem Einfluss alter Industrien, der Regionen und der Klimaskeptiker verschwendet die Regierung jede Menge Geld, das in Erneuerbare fließen sollte. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, weil ich glaube, du wirst nicht drauf kommen. Ich wusste es bis vor kurzem selbst nicht.
Lies es nochmal vor.
In welchem Land wurde das gesagt von einer Person unter dem Einfluss alter Industrien, der Regionen und der Klimaskeptiker verschwendet die Regierung jede Menge Geld, das in Erneuerbare fließen sollte?
Keine Ahnung, Italien, I don't know.
Die Antwort ist Japan.
Ah, okay.
Und gesagt hat das die Direktorin für erneuerbare Energien in Japan. Und jetzt muss man vielleicht ein bisschen was dazu sagen, weil mich das sehr stark auch an das alte Europa erinnert. Die alte Industrie macht Japan, die Energie im alten Jahrhundert effizienter nutzte als jeder andere. Das Wirtschafts-, Handels- und Industrieministerium, dort früher als geniale Planungsbehörde gefeiert und gefürchtet, ist im Griff der Stahl- und Autoindustrie. Japan ist im Griff der Nuklearlobbys, also sie fangen jetzt nach Fukushima gerade wieder Vollgas an, auch aus Klimagründen. Die Energiewende sei vor allem Wunschdenken, weil die Strommonopolisten wenig Anreize haben, das Netz zu erneuern. Chinesische Autos würden Toyota ins Wanken bringen, deshalb setzt man jetzt mal gemeinsam mit BMW auf Wasserstoffautos. Zyniker haben das im Internet betitelt mit erfolglos plus erfolglos ist erfolglos. Und warum ich das jetzt so breit auswalze, sind drei Sätze, die mich in diesem Artikel der Zeit, war das vor kurzem, besonders interessiert haben. Japan ist in der Defensive und hat als Strategie das Zuwarten, und jetzt kommt's, als Zusammenfassung, eine dauerhafte Klimawende ist ohne gesellschaftlichen Wandel und wirtschaftliche Dynamik nicht zu haben. Wie sind Konsens und Verlässlichkeit vereinbar mit großer Veränderung? Wie also das Neue gelingt, ohne die Demokratie zu erschüttern? Das sind ja genau diese zwei Pole, wo wir uns auch, also zwischen denen wir auch, uns auch in Europa eigentlich bewegen. Ne? Es gibt viele gute Nachrichten. Nicht alle wollen sie schon hören. Es gibt auch Nachrichten, die sind noch schwierig. Aber wie schaffen wir es, diese Gratwanderung zu schaffen, diese Transformation zu schaffen, ohne die Demokratie sozusagen zu erschüttern? Was ja auch durchaus passiert, muss man sagen.
Also ich glaube, es gibt eine große Parallele tatsächlich zwischen Japan und Europa. Japan ist, glaube ich, die älteste Industrienation der Welt. Ne? Das sind alles sehr alte Leute, die alle in einer Welt ihr ganzes Leben verbracht haben, die vollständig fossil geprägt war. So wie Friedrich Merz. Und das führt natürlich dazu, dass das ist natürlich die größte Wählerschicht. Das Problem haben wir in nicht ganz so großem, aber natürlich auch sehr großem Ausmaß genauso in allen europäischen Ländern. In Deutschland ist es auch sehr ausgeprägt. Ja? Also unsere Gesellschaft altert einfach deutlich. Ja? Ich bin auch jetzt schon jenseits der 50. Die Wählergruppen, die man braucht, um Mehrheiten zu bekommen in diesen Ländern, müssen davon überzeugt werden, dass sich noch mal was grundlegend ändern muss an der Konstruktion der Welt, die für sie immer selbstverständlich war. Das ist eine wirklich schwere, dicke Aufgabe. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das hin? Also ich glaube, in dem Moment, in dem man, wenn wir Politikerinnen und Politiker haben, die verantwortlich handeln und bereit sind, die Fakten anzuerkennen, dann ist das absolut möglich, mit entsprechender Führung und entsprechender öffentlicher Debatte dafür zu sorgen, dass die Leute da mitgehen. Weil die meisten Menschen haben Kinder und Enkel. Und viele mögen die sogar auch ganz gerne. Und wenn man, die Leute lassen im Moment, also die absolut entsetzliche Realität der bereits beginnenden Klimakatastrophe, ja, das muss man noch ganz deutlich sagen, die gerade sich im östlichen Teil dieses Landes wieder aufs entsetzlichste Bahn bricht, die ist, glaube ich, den meisten Leuten mittlerweile klar. Und ich glaube, viele Leute verdrängen nach wie vor, dass es auch noch immer schlimmer wird und dass das für ihre eigenen Kinder und deren Kinder richtig brenzlig werden kann, richtig existenziell brenzlig. Wenn man da mal ehrlich drüber sprechen würde, glaube ich, und gleichzeitig sagen, pass mal auf, wir haben hier Lösungen, die funktionieren, die kosten uns vorübergehend Geld, aber hinterher ist es nicht nur schöner, heller, leiser, sauberer, sondern auch noch billiger, ist es eigentlich ein relativ gutes politisches Angebot. Ja, und es gibt auch Länder, in denen das funktioniert. Aber man muss eben Parteien und Akteure haben, die bereit sind, auch außerhalb grüner Parteien diesen Schritt zu machen und zu sagen, das ist der Weg, den wir jetzt gehen. Dann kriegt man die Leute auch dazu. Da bin ich mir absolut, wie gesagt, in Deutschland 82% der Leute halten die Energiewende für wichtig oder sehr wichtig. Bei welchem anderen Thema gibt es solche Mehrheiten? Die Leute sind längst bereit dazu. Aber es ist im Moment, erscheint es offensichtlich politisch opportun, sich von Populisten treiben zu lassen und lieber genau in die andere Richtung zu gucken. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Aufgabe, die muss politisch gelöst werden. Und es ist natürlich auch an Ihnen allen hier irgendwie in Ihren jeweiligen Wirkungsbereichen da Botschafter zu sein und dafür zu sorgen, dass sich Einstellungen ändern und damit vielleicht auch das Verhalten von Parteien ändert. Im Moment ist die Lobby zu mächtig.
Es ist immer die Frage, es kommt immer sehr schnell die Frage, was kann ich denn tun? Ich würde ja gern was tun, was kann ich tun? Was kann jeder Einzelne tun? Und da hast du einen kurzen Absatz auch in deinem Buch. Du hast angesprochen, was natürlich auf jeden Fall ein Punkt ist, nämlich zu wählen, ja? Sich anzuschauen, wie ist das Parteiprogramm in diesem Bereich wirklich? Es gibt im Spektrum sowohl, wenn man jetzt nicht fossil, aber sozusagen rechts-links denkt, auf beiden Seiten tatsächlich Parteiprogramme, die das Thema sehr ernst nehmen, also die Verantwortung übernehmen und dieses Thema ernst nehmen, das muss man sagen. Ich spreche jetzt für Österreich. Und du sagst in einem Absatz in deinem Buch auch noch, keinen Cent mehr in Fonds, Aktien oder andere Investments stecken, die irgendetwas mit fossilen Brennstoffen zu tun haben, von Bank und Versicherung das Gleiche verlangen. Und gleichzeitig gilt es, den Markt für die Produkte der Fossilbranchen auszutrocknen, so schnell es nur geht, mit erneuerbaren Energien, Elektromobilität, Energiesparen. Genau. Das ist also so radikal, kann man das auf den Punkt bringen?
Der letzte Punkt ist der wichtigste. Also deswegen ist natürlich, Regulierung ist viel wichtiger als individuelles Handeln. Das ist das Erste. Deswegen ist Wählen das Allerwichtigste und alle anderen Arten von politischer Aktivität. Ja, es geht nicht individuell, es geht nur kollektiv. Und es geht nur mit Regulierung. Und deswegen bekämpfen Charles Koch und Konsorten Regulierung wie nichts anderes. Ja, Regulierung ist der schlimmste Feind. Weil kollektive Vernunft ist das Einzige, was sozusagen die individualisierte Gier im Zaum halten kann. Das andere ist, Märkte austrocknen, also ist glaube ich, wirklich wichtig. Also in dem Moment, in dem ich es mir leisten kann, mir jetzt noch einen... Also ich muss sagen, ich war auch immer noch ein bisschen skeptisch. Ich liebe dieses Elektroauto. Das ist viel schöner, damit zu fahren, als mit dem Verbrennungsmotor. Es ist leise, es gleitet dahin, ja, man muss nicht schalten. Wenn man einen Berg rauffährt, stinkt nicht die Kupplung. Das fährt auf der Autobahn fast von alleine. Das ist alles da drin, funktioniert hervorragend und das hat eine Reichweite meins von 480 Kilometern. Ich sehe überhaupt kein Problem dabei, mit diesem Ding rumzufahren. Das ist kein Opfer, ne, im Moment. Ist halt ein Opfer, wenn man es sich nicht leisten kann, ist ein Problem. Ne? Deswegen ist, wie gesagt, ist nur geleast. Sich eine Wärmepumpe einzubauen, ist auch kein Opfer. Ne? Sondern man wird, das entspannt einen enorm, weil man plötzlich unabhängig ist von diesen absurden Preisschwankungen und man weiß, einer der wichtigsten Aspekte meines persönlichen Beitrags zum CO2 ist jetzt weg. Aber noch wichtiger finde ich, also ich glaube, dieses sich selber, es gibt auch Leute, die sagen, ich fliege nie wieder und so, das finde ich alles sehr ehrenwert. Aber ich glaube, sich persönlich zu kasteien innerhalb eines Systems, in dem es absolut unmöglich ist, CO2 frei zu leben, ist nicht so zielführend. Ich glaube auch, dass Greta Thunberg, also nach allem, was sie in der letzten Zeit hat sie noch viel schlimmere Fehler gemacht, aber schon frühzeitig, also dieses den Leuten immer wieder zu sagen, du musst dein Verhalten ändern und ich fahre mit dem Segelboot über den Atlantik und so. Ich glaube, das war keine gute Idee, weil das ist ein klassischer logischer Fehlschluss. Wenn sich zwei Alkoholiker unterhalten und der eine Alkoholiker sagt zum anderen, du säufst zu viel. Hat er dann recht? Ja, natürlich hat er recht. Ja? Also das Argument ist unbedingt vom persönlichen Verhalten zu trennen. Das wussten schon die alten Griechen. Das Argumentum ad hominem ist ein logischer Fehlschluss und kein zulässiges Argument. Also die Schuld bei sich selbst zu suchen, darauf will ich hinaus. Um ein bisschen Entlastung zu verbreiten, ich würde das sozusagen, das kann man an den Stellen, wo es für einen selber gut machbar ist, kann man alles machen. Investitionsentscheidungen sind viel wichtiger als Plastikstrohhalme. Viel wichtiger. Ja, wenn Sie sich ein neues Haus bauen, bauen Sie sich halt ein Holzhaus. Ja, das entzieht der Atmosphäre CO2, ist 1A. Aber vor allem tragen Sie dazu bei, dass sich das politische Klima in einer Weise ändert, die dazu führt, dass wir in ausreichend großer Zahl bereit sind, kollektiv das Richtige zu tun.
Jetzt ist es ja auch gar nicht so leicht, eben zum Beispiel bei Pensionsfonds zu sagen, da ist nichts Fossiles drinnen, weil Pensionsfonds, und da sind sehr viele Menschen, auch in Österreich natürlich betroffen, investieren sehr stark in Fossil, um dann am Ende des Tages, also noch jetzt sehr stark in Fossil, um am Ende des Tages dieses Geld dann zu haben. Ist nicht so einfach. Trotzdem, die Botschaft muss lauten, dahinter zu schauen, auch politischen Programmen und so weiter, und ein Stück in diese Richtung mitzugehen. Ich hätte dann noch ein kurzes Schlusswort, aber ich würde jetzt ganz kurz noch die Fragen in die Runde geben. Gibt es jemanden, der Christian Stöcker etwas, ganz lange haben wir nicht Zeit, ein paar Fragen habe ich schon vorweggenommen mit der Untersuchung, aber gibt es jemanden, der Christian Stöcker noch etwas fragen möchte zu einem konkreten Thema, das heute gestreift wurde? Ja.
Ja, also das, ich halte das für ein riesiges Problem. Das ist aber eins, das es auch nicht überall in dieser Weise gibt. Also das haben Sie, bitte? Achso, die Frage war, ist es, inwiefern ist es ein Problem, dass man sozusagen, also ich nehme an, das ist, Sie beziehen sich auf die Rechtslage in Österreich, dass wenn ich jetzt sozusagen gegen die Regierung klagen will oder Einspruch erheben will gegen mangelnde Klimaregulierung, dass ich das dann nur tun kann, indem ich eine individuelle, persönliche Schädigung nachweise. Es gibt da in diesem Zusammenhang, in Deutschland gibt es das Stichwort Verbandsklagerecht, ne? Also in dem Moment, in dem ein Umweltverband oder ein NGO oder so eine Klage erheben kann, ändern sich natürlich da die Spielregeln. Das geht deswegen, bekämpft die Industrie dieses Verbandsklagerecht auch erbittert. Ich glaube tatsächlich, um den Fokus noch ein bisschen weiter aufzuspannen, es gibt mittlerweile mehrere Datenbanken, die sind da, stehen da auch drin. Also dieses Buch hat übrigens 70 Seiten Quellenverweise. Ich kann das alles beweisen, was ich Ihnen heute erzählt habe. Da stehen zwei Datenbanken drin, für die nichts anderes tun, als Klagen im Zusammenhang mit der Klimakrise zu sammeln. Und das sind weltweit mittlerweile über 300. Wahrscheinlich sind es inzwischen noch mehr. Also es gibt sehr, sehr viele Klagen im Zusammenhang mit der Klimakrise. Ich glaube, die erfolgreichsten oder die aussichtsreichsten im Moment sind wahrscheinlich in den USA, weil es da ja diese absurden Schadenssummen gibt. Sie erinnern sich vielleicht, wie das gelaufen ist bei der Zigarettenindustrie. Das ist das ganz große Menetekel der Ölkonzerne, ja, denen irgendwann nachgewiesen wurde, ihr habt uns wissentlich belogen. Übrigens, interessanterweise, die Leute, die für die Zigarettenindustrie gelogen haben, Rauchen macht keinen Krebs, sind wirklich buchstäblich die gleichen Leute, die dann anschließend erst behauptet haben, es gibt keinen sauren Regen, dann behauptet haben, es gibt kein Ozonloch und dann behauptet haben, es gibt keine Klimakrise. Die gleichen Typen. Das sind die Männer, die die Welt verbrennen. Ja? Oder einige davon. Also es gibt jede Menge Klagen außerhalb von Österreich. Ich finde, Sie haben völlig recht, es ist problematisch, wenn ich in Österreich nicht, wenn es kein Verbandsklagerecht gibt. Die, glaube ich, aussichtsreichste ist eine des Staates Kalifornien gegen die Ölindustrie, in der explizit sozusagen drin steht, wir wissen jetzt, dass ihr uns jahrzehntelang absichtlich belogen habt. Wir haben hier Dokumente, die das nachweisen. Das heißt, ihr habt in Kalifornien ist jetzt gerade wieder gigantische Waldbrände. Wissen Sie, dass dieses Land leidet unfassbar jetzt schon unter Extremwetterereignissen? Oder dieser Staat ist übrigens die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, Kalifornien. Also wenn Kalifornien eine Klage gegen die amerikanischen Ölkonzerne gewinnt, dann, glaube ich, kippt die ganze Geschichte in eine Richtung, vor der die Ölkonzerne jetzt seit 30 Jahren furchtbare Angst haben. Aber früher oder später wird das passieren. Also diese Klima, in der Schweiz hat es dieses Urteil gerade gegeben, das haben Sie mitbekommen, die Klimaseniorinnen, die da gewonnen haben. In Deutschland haben Fridays for Future und andere vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und erwirkt, dass das Klimaschutzgesetz als verfassungswidrig erklärt wurde, weil es eben das Klima nicht geschützt hätte und so weiter. Also ich glaube tatsächlich im Moment, das ist sozusagen eine Ergänzung, vielen Dank deswegen für die Frage, Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, der juristische Weg. Es ist schade, wenn das in Österreich nicht geht, aber international ist der juristische Weg im Moment einer der erfolgversprechendsten. Weil da kommt dann richtig Geld bei rum und mit dem Geld kann man dann im Idealfall auch noch was Sinnvolles anstellen und dieses viele Geld, das bei rumkommt, macht dann wiederum diese Geschäftsmodelle unattraktiver und das wiederum sorgt dann dafür, dass die Investoren noch schneller das Weite suchen. Denn das ist natürlich das Problem, dass hinter diesen Konzernen im Moment viele Banken, hast du angesprochen, Private Equity Unternehmen und so weiter stecken, die immer noch sagen, ja, aber da sprudelt ja noch das Geld. Das wäre ja verantwortungslos, wenn ich da die Kohle, um zum Titel zurückzukommen, meiner Klienten nicht reinstecke. Es gibt übrigens, übernächste Woche, glaube ich, kommt in Deutschland eine Studie raus, wo sich eine Organisation angeguckt haben, wie viel Prozent des angelegten Geldes von großen deutschen Banken und anderen Finanzunternehmen in fossilen Brennstoffen steckt. Und ich habe die, hat mir jemand schon mal zugeschickt, die Ergebnisse schon gesehen. Es gibt da nur zwei Banken, die da wirklich sauber sind. Und es gibt welche, die haben sehr, sehr, sehr viel Dreck am Stecken. Aber das sind in Zukunft herausfindbare Informationen und dann kann man sich ja mal überlegen, wo man vielleicht mit seinem Ersparten hingeht.
Also ein Tipp. Wir haben noch ein paar Minuten, haben wir noch bis 17 Uhr, würde ich sagen. Der Herr da hinten möchte gern etwas sagen.
Eduardo.
Ist noch auf.
Was geht? Ja. Okay. Das Geld regiert die Welt. Mhm. Und wo das Geld ist, ob es der Amerikaner ist oder sonst irgendjemand, auch der kleine Privatanleger oder Sparer will ja, dass das, was er anlegt, mit seinem Geld zu tun hat, dass das wächst. Meine Frage ist, wie sieht in Ihrem Lösungsplan oder Konzept, welche Rolle spielt da der Wachstumsbegriff oder das Wachstum,
hervorragende
wie
Frage.
Damit umzugehen? Ja.
Ja, vielen Dank. Das ist eine Steilvorlage. Also der Witz ist, ich habe Ihnen das vorhin gesagt am Beispiel der Autoindustrie, der Markt für Verbrennungsmotoren schrumpft seit 2017, Elektromobilität wächst exponentiell. Wenn Sie Investor sind, wissen Sie genau, auf welche von diesen beiden Kurven Sie Ihr Geld setzen. Das ist ja klar. Es wächst aber nicht nur Elektromobilität exponentiell, sondern Windenergie wächst exponentiell mit einer im Moment Compound Annual Growth Rate von 29%. Ja, das können Sie mal in einer anderen Branche gucken, wo es eine Wachstumsrate von 29% gibt. Entschuldigung, das ist Solarenergie wächst um 29%, Windenergie glaube ich 18 oder 19%, und Batteriespeicher, das habe ich vorhin schon gesagt, 68%. Das sind die Branchen, die diese alle im Moment Exponentialkurven produzieren. Also das Wachstum, deswegen habe ich Sie nach dem Anteil Erneuerbaren an der zugebauten Kapazität gefragt, ja, 80% 22, 86% 23 am Anteil am Wachstum im Bereich Stromerzeugung ist bereits jetzt erneuerbar. Also das ist das größte Wachstumsthema der Welt im Augenblick. Bei der Öl- und Gasbranche ist völlig klar, dass sie nicht mehr wachsen kann, sondern schrumpfen muss. Die verdienen im Moment unglaubliches Geld, ja, also gerade im Zusammenhang mit Putins Krieg in der Ukraine. Ja, da sind ja die Öl- und Gaspreise enorm gestiegen. Also die großen Ölkonzerne haben in den letzten 2 Jahren alle absolute Rekordgewinne eingefahren. Alleine die Big Five, Total, Chevron, Exxon und so weiter, haben im Jahr 2022 zusammen 200 Milliarden, nur diese 5 großen Konzerne, 200 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Aber das wird nicht so weitergehen, denn jedes Elektroauto und jede Wärmepumpe, deswegen ist der Kampf ja so erbittert, trocknet nach und nach die Absatzmärkte für diese Technologien aus. Und das Wachstum, das noch kommt, in den Schwellenländern, wo in Afrika gibt es im Moment noch 800 Millionen Menschen, die keinen regelmäßigen Zugang zu Stromversorgung haben. Und es gibt in Afrika, mit Ausnahme von Südafrika, praktisch keine Kohlekraftwerke. Ich glaube nicht, dass die welche bauen werden. Die wären nämlich bescheuert, wenn sie das machen würden, anstatt die billigste Form der Stromerzeugung zuzubauen, die es gibt. Und Sonne haben sie ja bekanntlich. Und Platz auch. Also das Wachstum der Zukunft und der nächsten Jahrzehnte, das wissen auch alle Leute, die sich in Wirklichkeit ein bisschen näher damit beschäftigen, ist das Wachstum von erneuerbaren Energien, Speichertechnologien, Elektromobilität. Und ohne dieses Wachstum, also ich bin auch kein Anhänger der These, wir müssen erstmal den Kapitalismus abschaffen und dann regeln wir das mit der Klimakrise. Ja, ich glaube, das ist ein ganz fataler Irrweg. Es gibt ein großes, grundsätzliches, konzeptuelles Problem mit unendlichem, exponentiellen Wachstum in einer Welt mit endlichen Ressourcen. Ja? Und wir müssen diese Ressourcen, den Ressourcenverbrauch vom Wachstum entkoppeln. Und wir haben das tatsächlich in Europa bei, was den Energieverbrauch und das Wachstum, beziehungsweise den CO2-Ausstoß, nicht den Energieverbrauch, den CO2-Ausstoß und das Wachstum angeht, schon geschafft. Der europäische CO2-Ausstoß sinkt, wenn auch nicht steil genug. Und Wirtschaftswachstum haben wir trotzdem. Aber im Moment brauchen wir vor allem der Kapitalismus und die Marktwirtschaft sind extrem mächtige Werkzeuge zur Erzeugung von Beschleunigung. Das zweite Buch, das da vorne liegt, heißt Die große Beschleunigung. Da geht es nur um Exponentialkurven. Und wir brauchen im Moment, wir müssen die schlechten Exponentialkurven kappen, davon haben wir leider auch noch ziemlich viele, und diese guten Exponentialkurven, die aber alle schon da sind, auf die müssen wir Geld setzen. Also wir kommen ohne Wachstum auf gar keinen Fall aus, sondern was wir brauchen, ist massiv beschleunigtes Wachstum. Aber jetzt noch zum Abschluss ein Zitat von einem weisen Mann, Simon Kuznets, der Erfinder des Bruttosozialprodukts, ein russischstämmiger amerikanischer Ökonom. Der hat in den 30er Jahren für die amerikanische Regierung das Bruttosozialprodukt als Maß entwickelt, hat irgendwann in den 60ern den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis bekommen für seine Arbeiten zu Wirtschaftswachstum. Und der hat in den 60ern schon folgenden Satz gesagt: Wer nach mehr Wachstum ruft, sollte auch dazu sagen, was wachsen soll und wozu. Das hat der Erfinder des Bruttosozialprodukts schon in den 60ern gewusst. Wir wissen es leider immer noch nicht. Ja? Aber wir müssen jetzt schleunigst damit anfangen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, möchte ich sagen. Ohne diese wirtschaftlichen Hebel, ohne Geld, werden wir diese Transformation auch schwerlich schaffen. Die Wette läuft. Exxon würde ja gerne bis 2050 Öl und Gas weitermachen, haben Sie ja gesagt. Ich würde gerne zum Abschluss noch kurz was sagen, das mir auch persönlich wichtig ist. Ein Satz in deinem Buch ist mir noch aufgefallen, weil jetzt quasi über Markt und Bruttosozialprodukt die Rede, von Bruttosozialprodukt die Rede war. Bis jetzt schien der Markt will das und Ölkonzerne oder Coke Industries wollen das dasselbe zu sein. Aber jetzt werden die Probleme, die Schäden sozusagen langsam sichtbarer. Man muss noch dazu sagen, Wetter ist nicht Klima, weil du das vorher auch gesagt hast, wobei die Temperaturen der Meere im Moment nichts Gutes erahnen lassen. Und weil im Buch ja sehr lange auch von Australien und Rupert Murdoch, dem Chef von Fox News und von DeSantis Rede ist, der eigentlich Australien sehr lange, jahrzehntelang verwirrt hat ohne Ende, da gibt es einen schönen Satz von einem Feuerwehrmann in Australien: Es gibt keine Skeptiker am Ende eines Feuerwehrschlauchs. Und ich habe jetzt im Vorfeld des hoffentlich nicht so stark kommenden Hochwassers einen Standardpost vor 2 Jahren gelesen von einem Feuerwehrmann. Und der hat geschrieben: sehr geehrter Herr Nehammer, unser Kanzler, werte Parteien, werte Gesellschaft, ich bin selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr in Salzburg und bin natürlich noch bereit, meinen Dienst zu tun in der Gemeinde und wie auch schon mehrere Male bei Katastropheneinsätzen im ganzen Land. Hoffentlich wird es diesmal nicht notwendig sein. Damit ich meinen Dienst auch weiterhin tue, erwarte ich mir, dass Sie endlich die Ideologien überdenken, den Kopf aus dem Sand bekommen und endlich proaktiven, intensiven Klimaschutz betreiben. Die Politik muss unabhängig von der Farbe vorangehen. Ich lösche auch keine brennenden Häuser, in denen Politiker und die Gesellschaft nebenbei massiv Benzin einschütten. Und ich finde, weil immer wieder die Rede davon ist, die Einsatzkräfte sozusagen werden sich darum kümmern. Ich glaube, es ist Zeit, dass man parteiübergreifend stärker an diesem Thema arbeitet. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse, für diese 2 Stunden, die Sie uns gewidmet haben. Ich hoffe, es war interessant und spannend. Ich danke Christian Stöcker.
Dank zurück.
Für seine Es wird, wenn jetzt jemand noch eine Frage hat, es wird sicher die Gelegenheit geben, jetzt im Nachhinein bei einem Glas Wein noch mit uns zu sprechen. Wir sind noch auf jeden Fall noch länger da. Ich habe auch davor schon vor der Veranstaltung mit einem Herrn aus der Region geredet, dass es auch übrigens auf freiwilliger Basis in Vorarlberg eine Art CO2-Steuer gibt. Sehr spannend, eine freiwillige Abgabe, wo Geld dann gesammelt wird, das eben sozusagen in Klimaadaption und so weiter fließt. Sehr spannend, über das werde ich dann auch gleich weiter diskutieren und wünsche Ihnen fürs Erste einen schönen Nachmittag und wir freuen uns schon auf die kommenden Veranstaltungen heute. Vielen Dank.
Ich unterschreibe noch ein paar Bücher da vorne jetzt.
Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is. What the fuck?